Hallo, hallo, es grüßt euch Theresa Breuer vom Weingut Georg Breuer aus Rüdesheim. Ja, und tatsächlich auch so ein bisschen von der Quinta da Carvalhosa aus dem Dourotal in Portugal. Und dann sind wir auch schon direkt im heutigen Thema drin, Deep Dive Portugal. Tatsächlich haben wir zwar als Erbe unserer Väter, und damit meine ich jetzt die Nickel Girls und ich, das Erbe von Werner, Bernd Philippi und meinem Papa, ja, zwar im Herzen, aber sind vor Ort eigentlich gar nicht so irre viel auf dem kleinen Weingut in Portugal involviert. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass ihr heute den Deep Dive Portugal mit der wunderbaren Nancy habt, die so ein Herzens- und Seelenmensch ist. Nancy ist so eine wahnsinnig coole Socke, die mit einer Leichtigkeit einem in die Welt des Weins abholt und tatsächlich immer irgendwie mit dieser Leichtigkeit noch eine Ebene tiefer gräbt und so für sich selbst ein Kitzel an Themen findet, die sogar wir als Winzer vielleicht im ersten Moment gar nicht auf der Spur haben. Und dann ist aber Nancy da und fragt einfach nochmal, wie genau ist das denn und was ist denn da und warum und warum und warum? Und dann erklärt sie sich das selbst und tatsächlich schafft sie es jedes Mal auch mich wieder in neue Themen abzuholen. Und das Thema Portugal, ohne dass wir jemals gemeinsam dort waren, verbindet uns doch irgendwie, weil es immer irgendwie ein bisschen ein gemeinsames Thema ist. Sie hat ihre Zeit dort verbracht und diese wahnsinnige Liebe für dieses so unfassbar schöne Weinland. Und jedes Mal, wenn ich in Portugal bin, was leider viel zu selten ist, ist es so, dass einem einfach dieser Fleck berührt. Insofern, Portugal und Nancy ist einfach das Perfect Match. Und ich bin mir sicher, dass sie die absolut Richtige ist, euch in diese Welt abzuholen. Und ich bin selbst wahnsinnig neugierig und freue mich schon irre auf diese Folge. Insofern ganz, ganz viel Spaß.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit. Und heute wieder mit der Kategorie Deep Dive und einem der wahrscheinlich schwersten Themenbereiche, die man sich vorstellen kann. Zumindest haben sich einige versucht damit zu beschäftigen, aber für viele ist Portugal komischerweise immer wie eine riesengroße Mauer. Man hat das Gefühl, man kann nicht dahinter blicken und eigentlich ist es gar nicht so schwer. Man muss es nur richtig erklärt bekommen und damit wir es richtig erklärt bekommen, habe ich an meiner Seite jemanden, der sich wirklich damit auskennt und zugleich einen der großartigsten Weinfachfrauen unserer Republik ist. Nancy Grossmann. Gefühlte 1000 Mal Sommeliere des Jahres geworden und das mit Recht war sie jahrelang der vinophile Kopf des Drei-Sterne-Restaurants Rotz in Berlin, wechselte ins Grill Royal ebenfalls in Berlin und ist einer der aktivsten Weinmenschen, die ich kenne. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig, dass sie sich die Zeit genommen hat, mit uns dieses wunderschöne Land und dieses großartige Weinland Portugal zu betrachten. Und bevor wir in diesen Deep Talk einsteigen, möchte ich mich ganz herzlich bei der Schlumberger Gruppe, bei unserem Partner, bei unserem Begleiter, bei unserem Unterstützer bedanken, zu denen die Handelshäuser Consio Vini, Schlumberger, Segnitz und auch das Privatkundenportal Bremer Weinkolleg gehören, dafür, dass sie dieses Format unterstützen und damit für die gesamte Sommelierbranche in Deutschland ganz viel bewirken und bewegen. Vielen lieben Dank dafür. Denn dank Ihnen ist sie heute hier zum Deep Dive Portugal. Herzlich willkommen, liebe Nancy Grossmann!
Das ist jetzt über anderthalb Jahre her, dass wir das letzte Mal miteinander geredet haben. Also reden tun wir öfters miteinander, aber dass wir den damals für mich zweiten Podcast hatten. Ich bin ähnlich aufgeregt.
Ich auch.
Schön.
Aber es ist sehr schön, dabei sein zu dürfen. Das ist großartig. Und auch gerade das Thema eine absolute Herzensangelegenheit. Ich bin,
Krass. Also ich habe dir ja das Thema freigestellt oder gefragt dann, worüber möchtest du erzählen? Und du dann direkt Portugal. Und da war ich erstmal total baff, weil das so ein Thema ist, wo sich, ich glaube, auch viele unserer Kollegen oder Fachhändler oder eben auch Weinliebhaber überhaupt nicht rantrauen. Das ist ja so ein eigentlich No-Go-Thema. Jeder sagt, es ist ein absoluter Hidden Treasure und wenn es was zu entdecken gibt, dann Portugal, aber keiner macht's.
Ja, ich habe in der Tat wirklich gestern Abend nochmal geguckt, wie Portugal denn so auf den Weinkarten vertreten ist. Und auch wenn ich ich würde fast sagen, dass es immer noch ein Hidden Treasure ist an der Stelle und total unterrepräsentiert ist. Erstaunlich, habe ich gar nicht so mit gerechnet jetzt, so, weil ich für mich immer damit anders umgehe. Deswegen umso schöner in den nächsten Minuten das oder Stunden das ein bisschen zu vertiefen.
Wir wissen es noch nicht. Also irgendwann, wenn wir uns langweilen, hören wir auf. Aber
ich habe gemerkt, je mehr ich mich darauf vorbereitet habe, dass wie spannend doch das Thema an sich ist und wie vielfältig Portugal ist und wie eigenständig Portugal ist und was für eine Strahlkraft es auch mit den Weinen hat. Und ich glaube, das ist das wird hochinformativ und ja, anderthalb Jahre später sprechen wir jetzt darüber. Finde ich gut.
Und wie gehst du an so ein Thema ran? Also suchst du dir erstmal die harten Fakten oder versuchst du dich in deine eigene Emotionalität, deine Erfahrung zurückzugraben? Oder wie fängst du an, so ein dann doch komplexes Thema zu behandeln?
Ich habe direkt, ehrlich gesagt, eine kleine Aufstellung gemacht, seit wann mich das Thema Portugal beschäftigt, seit wann es in meinem Leben ist und da musste ich doch einfach feststellen, dass schon direkt nach meiner Ausbildung, was ich auch schon in dem einen oder anderen Podcast gesagt habe, direkt nach Portugal gegangen bin und an der Algarve gearbeitet habe und dass da eigentlich so diese Hauptprägung stattgefunden hat und eine Verbundenheit zum Land Portugal und den Weinen, weil ich dort wirklich in der Villa Joia in Berührung bekommen bin mit erstklassigen Portweinen, aber auch mit Vino Verdes und natürlich ganz großen trockenen Rotweinen aus dem Douro-Tal.
Portwein haben wir ja ganz bewusst ausgeklammert, damit wir es irgendwie einigermaßen greifbar halten. Aber
ja, ich glaube, gut, dass du es sagst, weil also ich glaube, wenn wir noch Portwein und Madeira mit reingeholt hätten, das würde den Zeitraum komplett sprengen.
Dann wäre es ein Zwei-Tages-Podcast wahrscheinlich.
Wahrscheinlich. Und was soll ich dir sagen? Mit der Recherche, wie ich mich darauf vorbereitet habe, ich habe dann einfach nochmal das so wirken lassen. Das geht mit dem Jahr 2009 los. Dann war ich 2012 wieder an der Algarve und dann auch ein paar Mal hintereinander und habe dort auch viel gegessen und getrunken. Zu 17 durfte ich dann auf eine ganz spektakuläre Weinreise mit Hendrik Thoma gehen in den Norden Portugals, wo ich dann sozusagen auch mal den ganzen Norden kennengelernt habe, gerade auch das Vino Verde-Gebiet und gerade die Region um den Minho. 21 war ich dann im Douro-Tal unterwegs und 24 habe ich eine absolute, ja, ich glaube, Once-in-a-Lifetime-Weinreise mit Evangelos Patas machen dürfen nach Portugal, wo wirklich alle Weinregionen bereist wurden und einfach nochmal das Land komplett näher gebracht haben. Und da habe ich dann so innerlich für mich in der Vorbereitung gesagt, ja, Nancy, eigentlich schlau, dass du das gesagt hast, weil wenn du dir die ganzen Verkostungsnotizen dazu anguckst, dann bist du eigentlich mitten im Thema und kannst super dankbar dafür sein, was du schon in diesem Land alles kennenlernen durftest. Und
muss man vor Ort sein, um ein Gefühl für Portugal zu bekommen oder kann man das, also können wir das jetzt auch so ganz nüchtern erarbeiten? Vor Ort ist es immer besser, ist klar, aber kriegt man Zugang zu Portugal, wenn man mit einer Karte und einem Buch da sitzt?
Ich glaube, das ist grundsätzlich immer die Grundlage, um ein Gefühl für etwas zu bekommen. Aber am Ende ist es natürlich die Life-Experience, die alles verändert. Das hast du aber nicht nur in Portugal, das hast du in Deutschland, das hast du, glaube ich, also nicht glaube ich, ich denke, das ist in jeder Weinbauregion der Welt so, dass du für das Land an sich ein anderes Gefühl bekommst, weil du Menschen vor Ort kennenlernst, du lernst das Essen kennen, du lernst das Klima kennen, du stehst im Weinberg, du sitzt im Weingut, du riechst die Luft. Das ist, glaube ich, genau das, was ich hoffentlich jetzt schaffe zu transportieren in diesem Podcast, dass es halt totale Unterschiede in Portugal gibt und dass es so unfassbar vielfältig ist. Und ich halt merke, gerade auch wenn ich jetzt so die Jahre zurückgehe, dass das nie aufhört. Ne? Dass jetzt Anfang des Jahres durfte ich nochmal ins Vino Verde in so einen absoluten Deep Dive reintauchen. Das ist einfach, es ist so ein, wie so eine kleine Pirateninsel, die erkundet werden.
Wie würdest du jemanden Portugal in drei Sätzen erklären und die Besonderheit eigentlich dieses Weinlandes darstellen?
Es ist eine jahrtausendalte Weintradition, die dort gelebt wird, mit einem der größten autochthonen Rebsorten schätze, die es in Europa gibt, was über steile Terrassen des Dorus geht, bis zu Granitböden des Daos. Die Geschichte des Portweins ist, wir erwähnen es nur in einem Satz, und die frühzeitige, also auch gerade die das Dorotal in seiner Klassifizierung ist halt auch einzigartig, was einfach ganz viel für die Reputation gemacht hat. In den letzten 25 Jahren kannst du ja eigentlich sagen, dass moderne Winzer internationales Renommee auch wirklich sich erarbeitet haben, dass es da wirklich auch Ikonenweine gibt. Das Exportwachstum ist auch vorangeschritten. Obwohl wir jetzt gerade gesagt haben, dass es in den Weinkarten noch gar nicht so super viel zu sehen ist, aber da hat sich schon natürlich was getan, ne? Und nach wie vor ist es eins der Weinanbaugebiete, was unfassbar viele eigenständige Rebsorten hat. Starkes Terroir als Signatur, als Handschrift für das Weinanbaugebiet repräsentiert, aber auch ein wirklich, was ja am Ende auch in der Gastronomie für den Sommelier und die Sommelier nicht unwichtig ist, das Preis- und Qualitätssegment an der Stelle, Verhältnis, ja.
Ist außergewöhnlich. Also Export ist auch relativ stark, also 45% ist Export. Wobei, deswegen sehen wir es wahrscheinlich selten in Deutschland, Amerika ist nach wie vor mit 136 Millionen Euro Umsatz der größte Markt. Interessanterweise haben so Länder wie Polen im letzten Jahr um 12% aufgeholt, also haben da richtig angezogen. Brasilien ist ein ganz starker Markt, Japan interessanterweise, also die exportieren in 136 Länder eigentlich mehr als Deutschland Bier exportiert oder haben mehr Märkte als Deutschland Biermärkte hat. Von dem her sind die schon sehr, sehr aktiv in deren Bereich. Ich finde es auch total spannend, dass du die Preis-Leistungs-Relation ansprichst, weil der Export, den die haben, der liegt im Durchschnittspreis bei 2,41 Euro, was relativ hoch ist. Wenn man Chile im Vergleich nimmt, die haben einen Durchschnittspreis pro Liter von 80 Cent. Also da wird schon Qualität exportiert, aber im Rahmen dieser Qualität bekommt man, oder im Rahmen dieses Preissegments bekommt man eine ganz, ganz außergewöhnliche Qualität geboten. Die Rebsorten, da müssen wir auf alle Fälle, glaube ich, nachher nochmal so ganz, ganz intensiv reingehen, da es ja 250 autochthone Rebsorten gibt. Interessanterweise, und das, ich glaube, das schreckt manche ab, sind von den 80 bis 90, die offiziell richtig angebaut werden, eigentlich nur 30 bis 40 relevant.
Ich würde auch gerade noch mal auf den Punkt eingehen, dass du gesagt hast, dass gerade die Weine auch so gut in Übersee vertreten sind. Ich glaube, das ist wirklich direkt zurückzuführen, dass Portugal einfach eine Weltmacht war vor vielen, vielen Jahren und einfach in die Geschichte eingegangen ist als große Seefahrernation und natürlich Brasilien da ein Hauptmarkt auch für den Portwein war. Und das auch ganz spannend ist, dass wenn wir, ne, was so Marketing angeht, dass da schon wirklich viel entstanden ist in damaliger Zeit.
Das Spannende bei Portwein ist ja, dass es gar nicht so diesen einen Wein aus Portugal gibt, eben allein aufgrund der klimatischen Vielfalt, die es dort gibt. Also, dass man von Norden nach Süden ganz extreme Unterschiede hat, aber eben auch von Ost nach West. Und dass dadurch jedes Gebiet, die meisten kennen ja vielleicht noch irgendwie maximal neben dem Douro noch das Douro oder das Vinho Verde-Gebiet, gibt es so viele kleine Schätze, die es zu entdecken gibt.
Ja, also ich glaube, was in den letzten Jahren wirklich absolut in den Fokus gerückt ist, ist um Philippa Pato das Beirada. Ne? Das hat natürlich extrem zugelegt. Das hat man auch gemerkt dadurch, dass seit 2012, glaube ich, der Dirk Nieport dort auch mit angefangen hat mit seinen Projekten. Und da hast du schon gemerkt, ne, wenn er damit anfängt, dass da ein ganz besonderer Schatz noch mit dahinter liegt. Und so hast du halt in den Regionen wirklich Winzer, die ganz viel für das Standing der einzelnen Signaturen, würde ich es jetzt nennen, gemacht hat. Oder die Handschriften der Anbaugebiete. Ne? Das hast du mit Alvaro Castro im Dao, das hast du mit Luis Pato und Philippa Pato im Norden, dann hast du als Anselmo Mendes gerade für das Monção e Melgaço-Gebiet, also dieses hochwertigste Vinho Verde-Gebiet. Hat viel Möglichkeiten über den Deep Dive an der Stelle.
Und was ich so spannend finde, ist, dass Wein dort nicht irgendwie nur so ein anonymes Ding ist, sondern dass es wirklich gelebt wird. Also, dass du eigentlich fast überall Wein findest. Dass 2% der gesamten Fläche des Landes ist mit Wein bepflanzt. In Deutschland hast du 0,3%. Also, da ist Wein dann eher sowas, was irgendwo an der Ecke wächst.
Und die haben das auch verstanden, dass sie diese Rebsorten nicht aufgeben dürfen, die sie dort im Land haben. Ne? Also, da wird sicherlich, findest du auch mal ein Weingut, was dann Merlot, Cabernet Sauvignon und Viognier als jetzt die neue Zukunftsidee hegt, habe ich auch erlebt. Aber das wirkliche, also das Erfolgsrezept sind die autochthonen Rebsorten.
Und wahrscheinlich auch die vielen gemischten Weinberge, die es dort gibt. Also der gemischte Satz wird ja da seit Jahrhunderten gelebt und nach wie vor praktiziert. Und Winzer gehen hin und wenn ein Weinberg, wenn dann eine Rebe stirbt, wird die gleiche Rebe nachgepflanzt, dass man nicht versucht, dann irgendwie den reinsortig zu bekommen und da irgendwie so was Uniformes hinzubekommen, sondern diese Individualität dann letztlich auch der einzelnen Handschriften der Winzer am Leben zu erhalten. Und ich glaube, das ist oder war für mich so ein ganz großes Learning, dass wir aus unserem deutschen Denken so ein bisschen raus müssen, dass wir halt Riesling haben oder eben Cabernet Sauvignon, sondern dass ja, ich glaube, 80% der Weine, die dort abgefüllt werden, gemischte Sätze oder eben Cuvées sind in irgendeiner Form und man damit eigentlich immer die Interpretation eines Weinberges noch viel intensiver spüren kann.
Ja, es hat immer so ein bisschen was Wildes, ne? Es hat, es ist am Ende eine große Komposition, die dann wirklich zu etwas Hochspannendem im Glas zusammenkommt, finde ich. Das ist einzigartig. Absolut einzigartig.
Und Wein wird dort gelebt, das finde ich so spannend. Also, dass man dort, also man lebt, man feiert. Also nicht nur, dass sie den meisten Weinkonsum in der Welt haben, mit 55 Hektoliter pro, nee, mit 55
Wirklich?
Hektoliter, 55 Liter pro Person. Und da werden alle Kinder und Nichttrinker mit eingerechnet. Also es kommen so oft 80, 90 Flaschen pro Jahr im Konsum pro Person, was dort getrunken wird, das nach wie vor. Das ist dort auch entgegen der restlichen Welt nur gering rückläufig, was ich sehr schön finde. Und dass man immer Wein mit Leben, mit Alltag, mit Essen, mit Musik kombiniert. Also, dass man lebt.
Ja, ich glaube, da sind auch ganz eng, wenn du so an Portugal und der Fado ist ja ein Musikstil, der sehr expressiv, sehr melancholisch, tief verwurzelt, viel Ausdruck und dann doch wiederum sehr viel Zurückhaltung mitbringt. Man muss da auch, glaube ich, in the mood sein, um das dann entsprechend, ich würde es mit einer Oper vergleichen.
Konsumieren zu können.
Ja, ne? Du musst in dem richtigen Zustand total sein, um das also auch einfach richtig aufzunehmen. Aber dann kann das wirklich auch sehr überraschend und spannend sein. Ich würde das so ein bisschen auch, das entwickelt sich halt gerade sehr, sehr spannend. Und gerade mit dem Essen in der Kombination ist das absolut einzigartig. Das ist halt, das erlebst du halt, wenn du vor Ort mal gewesen bist, ob das eine Algarve ist, ob du Cataplana gegessen hast oder ob du in Porto warst und die unheimlich frischen Meerestiere genießen durftest. Natürlich mit dem ganzen Fisch auch noch dazu. Das ist einzigartig. Also gerade so dieses, dadurch, dass es ja auch Anbaugebiete gibt, die so extrem vom Atlantik beeinflusst werden, ist natürlich so eine salzige, gegrillte Sardine, super pure vom Grill, mit so ein bisschen Röstaromatik, unschlagbar gegen ein Vino Verde. Also das kann ich noch, also das ist so ein Erlebnis, was werde ich nie vergessen. Also so eigentlich so das absolute Tabu ist, wenn der Wein aus dem Zapfhahn kommt. Da gab es an der Algarve gab es ein kleines Fischrestaurant. Da bist du hingegangen, da gab es Fisch, bis du satt warst. Das die einzige Prämisse war, du musst immer aufessen, sonst wird nichts nachgestellt. Finde ich schon damals super nachhaltig. Also ist jetzt auch schon 15 Jahre her. Und dann gab es einfach einen Hauswein, der war weiß und rot. Und das war einmal ein Vino Verde, das hat eine Spritzigkeit gehabt, das war
herrlich.
Unheimlich schön, hat das Umami der Sardine und den Fisch, dieses ganz knackig, wirklich gerade aus dem Wasser geangelte, gefischte, das hat das so schön untermalt, was eigentlich hier völlig unmöglich wäre. Stell dir vor, du gehst in Berlin in eine Weinbar und dann wird auf einmal der Wein aus dem Zapfhahn gezogen. Ne? Da wirst du ja erstmal schräg angeguckt. Aber das ist so eine Erinnerung, die ich daran habe, wo ich sage, so, das war damals schon Wein, der keinen Kopfschmerz am nächsten Tag verursacht hat und einfach ein Hochgenuss war.
und zur Situation passend einfach dieses Lebensgefühl einfach transportiert. Und ich glaube, da geht es auch gar nicht darum, ob das jetzt ein super hochklassiger Wein war, sondern man konnte den Wein fühlen. Und egal, was man dort an diesem kulinarischen, teilweise extravaganz mit diesen ganzen Stockfischvarianten, die sie ja auch haben, oder eben den Spanferkel-Geschichten, die es dort gibt, man kann das einfach anfühlen. Ich fand den Gedanken, den mal jemand sagte, denn ich glaube, da stoßen nicht nur wir, sondern auch viele andere an ihre Grenzen, ganz interessant, die Parallele zwischen Wein und Sprache. Also man kann eigentlich Portugiesisch irgendwie anfangen, erst zu sprechen, wenn man es fühlt. Oder man kriegt es sowieso nicht ordentlich hin, man muss es nur irgendwie fühlen. Da wird auch alles entschuldigt. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber beim Wein ist es genauso. Also man kann portugiesischen Wein eigentlich erst dann richtig verstehen, wenn man ihn fühlt. Und das ging mir, weil du das Beispiel gerade sagtest, beim Vinho Verde so. Dass man nicht in diesen typischen Rastern denken sollte und sagen, oh, so viel Säure und irgendwie so viel Alkohol oder wenig oder so frisch oder die Aromen, sondern man muss einfach den Wein nehmen und fühlen.
Voll. Ist auch einfach ja etwas, was gerne auch einfach missverstanden wird im Geschmack. Ne? Da kommt der Sommelier halt wieder ins Spiel, der sowas dann einfach auch erklärt, warum es so Missverständnisse gibt. Vielleicht, dass man dann denkt, dass Mineralität, die einfach pauschal gesetzt wird, obwohl es oft dann eigentlich salzige Umami-Noten aus Küsteneinflüssen gemeint sind. Ne? Das sind ja immer so ganz schmale gerade auf denen wir uns bewegen, oder die Säure des Vinho Verde wird oft als unreif fehlgedeutet. Dabei ist es eigentlich eine sehr bewusste, präsente, lebhafte Säure, die gewählt wird. Oder auch beim Baga, die rote Rebsorte aus dem Beirada, die oft in jungen Jahren halt sehr tanninreich empfunden wird. Aber das ist halt kein Fehler, sondern das ist einfach eine Rebsorte, die fantastisch reifen kann, aber einfach in der Jugend noch ein bisschen kompakt und verschlossen ist. Aber dafür trotzdem super sortentypisch ist.
Kannst du dich an dein erstes Glas Portwein, also nicht Portwein, sondern Wein aus Portugal, erinnern, dass du richtig bewusst genossen hast und wo du irgendwie so wie eine Offenbarung hattest oder den Wein als anders oder besonders wahrgenommen hast?
Ich habe, da müssen wir zwei Sachen differenzieren. Der erste Wein, der mir in meinem Leben aus Portugal wirklich aufgefallen ist, ist eigentlich eine totale Erfolgsgeschichte, weil es ist der Fabelhaft. Es muss so auch so in meiner Lehre gewesen sein, weil weiß ich immer noch, wenn ich so in die erste gut sortierten Weinabteilung gegangen bin, stand immer der Fabelhaft auch mit da. Und gerade mit diesen Fabeltieren, also den Tieren, die dort dargestellt wurden, und gerade der kleine Rabe, es ist ja so ein absoluter Eyecatcher gewesen, für alle, die den Wein noch nie gesehen haben. Aber ich habe bis jetzt immer gemerkt, eigentlich in all den Jahren, das ist wirklich ein Wein, der sich durch sein Etikett wirklich absolut ein gewisses Standing erarbeitet hat. Das war so der erste Wein, den ich bewusst aus Portugal getrunken habe, bevor ich überhaupt nach Portugal gereist bin. Ja, das war so das erste.
Großartig.
Ja, das ist ja so ein Beispiel dafür, wie die das einfach auch marketingtechnisch, ist einfach ein absoluter Kultwein geworden. Das ist ein Einstiegsrotwein aus dem Douro-Tal von Dirk Niepot, wo die klassischen Rebsorten drin verarbeitet sind, so wie Tintaruri, Touriga Franca, Touriga Nacional. Und das hat ja wirklich so eine Erfolgsgeschichte hingelegt. Und ich würde sagen, so den ersten bewussten Wein, da komme ich auf dieses berührt zurück, was du gesagt hast. Ich glaube, der erste Wein, der mich wirklich berührt hat oder über den ich wirklich auch sehr gerne spreche und den ich auch immer kaufen muss, wenn ich bestellen muss, wenn ich in Portugal bin, das ist ein Wein aus dem Douro von Alvaro Castro. Das ist der Primus. Das ist ein reinsortiger, nicht ganz reinsortig. Das Hauptteil ist Encruzado, ein bisschen Cercial ist auch noch mit bei, aber das ist natürlich auch jahrgangsabhängig, denn an der Stelle, da haben die auch immer ein bisschen Freiraum, wie viel da noch mit reinfließt. Aber das ist ein großer Weißwein für mich, der in der Kombination von Fisch und gerade auch so eher festerem Fisch in ihren eigenen Aromen einen ganz faszinierenden Augenblick bei mir geschaffen hat.
Vielleicht darf ich ein bisschen faktisch werden. Ich glaube, so ein erstes Intro ist manchmal so ein bisschen die Gesetzmäßigkeit zu verstehen, das Klassifikationssystem in Portugal, wie ist das aufgebaut? Also was sollte man so als Sommelier oder als Weinliebhaber unbedingt wissen?
Was für Sommeliers einfach sehr wichtig ist, dass sie, glaube ich, auf jeden Fall wissen sollten, wie welches Standing Portugal in der Geschichte Europas auch einfach hatte, was dazu führt, dass es einfach eine große Nation, eine Weltentdeckernation war oder eine Seefahrernation, sagen wir es so. Wie wichtig halt auch dieses in der Vergangenheit einfach diese Klassifizierung, was ja jetzt mal ein bisschen Jahrgangsdropping 1756, ne, die erste staatliche Regiondefinition stattgefunden hat in Europa im Dorotal. Das ist schon, also ja, darf man nicht vergessen.
Auch weit vor Bordeaux, weit vor Chianti oder weit vor Tokaj. Also ja, die sich auch selber auf die Fahne geschrieben haben, wir wären die Ersten gewesen. Aber das Douro, also der Marquise de Pombal, war schon der Dude, der es als Erstes ins Leben gerufen hat.
Ja, und das muss man einfach mal die Zahlen sprechen lassen, denn an der, ja, definitiv. Wendepunkte gibt es natürlich, dann kommt so diese Industrialisierung, die staatliche Regulierung, dann kommen die 90er, 2000er, wo diese Export- und Qualitätswende stattfindet von den modernen Produzenten. Mhm. Ich glaube, was wichtig ist für Sommeliers, was der Aufbau des Klassifikationssystems ist, dass Portugal einfach, oder man sagt jetzt einfach, man unterscheidet ganz vereinfacht zwischen dem DOC, also den Denominação de Origem Controlada, dem DOP, ne, DOP, als strikteste Stufe und dem IPR, also einer älteren Übergangsstufe. Du hast Vino Regional und IGP für regionale Weine und einfachen Vino als Tafelwein, was der fabelhaft auch damals war, ne? Was natürlich so den aufstrebenden Winzern dann an der Stelle natürlich auch noch mal eine andere Freiheit gelassen hat, ne? DOC-Regeln, die regeln einfach die zugelassenen Sorten, die Erträge und die Ausbauarten. Das ist ja, also das kennen wir ja schon von anderen Anbaugebieten. Größte Unterschiede zu anderen Systemen würde ich sagen, dass Portugal bleibt sorten- und terroir-orientiert, erlaubt darüber hinaus viele traditionelle Mischsätze, die Field Blends, ne, der gemischte Satz, was ja wirklich ein Teil der DNA Portugals einfach ist. In der lokalen Praxis ist die Benennung nach Region immer noch stark im Vordergrund, stärker auch als diese Sortenprominenz. Man wird nie viel die eigene Rebsorte auf dem Etikett stehen sehen. Das habe ich jetzt noch nicht viel erlebt. Und das ist ja schon ein prägnanter Unterschied zu dem Rest der Welt, ne? Wo dann eigentlich oft dann auch der Merlot und der Cabernet Sauvignon oder gerade auch Deutschland, Italien, ne? Da stehen ja schon auch gerne die Rebsorten mit drauf.
Oder sinnbildlich für die Rebsorten halt immer eine Region oder eine Appellation, wie es teilweise im Chablis ist oder wie es im Ghana ist oder wie auch immer, ja. Oder an der, ja, oder, genau, Mosel, ja. Weil was ich interessant fand, was mir so ein bisschen geholfen hat, ist ein wenig einzuordnen. DOP war für mich so mehr oder weniger so der Ursprungswein. Das kann man so ein bisschen ganz im Groben mit Qualitätswein so ein bisschen gleichsetzen, wenn wir es in unser Raster irgendwie pressen möchten. Und IGP war so der Landwein, dass man sagt, man hat da mehr oder weniger so den Landschaftswein, wo man eine größere Gemarktung hat, die nicht ganz so spezifisch ist, wo die allgemeinen gesetzlichen Anforderungen halt auch nicht so spezifisch sind, was gerade eben auch für diese Garage Wineries, die du erwähnt hast, die in den 2000ern entstanden, die schöne Chance war, einfach auch kreativ zu sein und sich nicht nur an die Regeln zu halten. Letztlich auch wie in Deutschland, Frankreich etc.
Ja, das DOC garantiert halt die regionalen Standards und ist ein Qualitätssiegel, definitiv. Aber es ist nicht automatisch immer besser oder viele Spitzenweine erscheinen auch als Vino Regional. Ne? Das passiert halt auch. Ne? Das ist halt die flexiblere Regel, was man halt dann als Sommelier immer beim Etikett und einem Erzeuger noch weiter nachforschen muss. Ne? Das ist aber auch ein Missverständnis, was im Ausland passieren kann, dass DOC automatisch als Spitzenwein angesehen werden kann. In Portugal gibt es halt einfach auch super exzellente IGPs und Vino Regionals. Ne?
Ist das überhaupt in irgendeiner Form ein Qualitätsindikator, wenn da DOC oder DOP draufsteht in der Relation zu IGP? Also ich sage auch die Kurzvarianten, ich kann das nicht so perfekt aussprechen wie du, da bin ich wirklich mega beeindruckt. Das ist, glaube ich, ohnehin eine der größten Hürden, das nicht nur lesen, sondern auch aussprechen zu können. Daher kann man da, glaube ich, ganz gut mit den Abkürzungen arbeiten.
Ja, also Rebsorten sind halt nicht gleich verteilt, kann man noch mit anbringen. Ne? Das ist halt auch je nach Anbaugebiet unterschiedlich und das... viele lokale Sorten einfach ausschließlich regional bleiben dann. Und für mich war das nie ein, also ich habe noch nie einen Wein, das muss ich einfach generell sagen, also ich habe noch nie einen DOC-Wein dem IGP vorgezogen. Sorry to say. Mhm. Also da ist es wirklich dann die Weine, mit denen ich die Berührung hatte und wo ich gemerkt habe, da hat einfach der Wein im Glas brilliert und nicht die Klassifikation. Ich möchte da keinem zu nahe treten, aber so war es dann doch.
Dann kann ich, aber kann man das umgedreht betrachten, dass die IGP-Weine, die du probiert hast, die individuelleren waren? Oder kann man das überhaupt gar nicht so segmentieren oder differenzieren und es kommt immer auf den Wein selber drauf an?
Ich würde jetzt für mich sogar direkt ad hoc sagen, dass es schon immer individuell abzuwägen ist. Ich könnte es jetzt nicht nur auf die DOC-Weine übertragen. Nee. Ja, würde ich schon, ja. Mhm. Es ist natürlich, also das Dorotal, du probierst halt Weine aus dem Dorotal, aus dem DOC-Doro. Da hast du natürlich Ertragsgrenzen und wie die Regeln, wie die Rebsorten auch behandelt werden und diese historischen Portregelungen. Aber sowas prägt natürlich auch einen Ausbau und einen Stil. Aber ich, ja... das ist halt immer sehr individuell ausgelegt, muss ich schon sagen an der Stelle. Das hast du ja schon von Porthaus zu Porthaus und du hast das von Winzer zu Winzer. Das ist sehr individuell.
Der grobe Unterschied ist, dass beim DOP bzw. DOC 100% der Trauben aus dem Gebiet stammen müssen. Und beim IGP sind es 85%, die aus dem Gebiet stammen müssen. Das sind so, meine ich, die Hauptregularien, die es eigentlich gibt, natürlich in Verbindung mit der Zulassung verschiedener Rebsorten, der Eingrenzung der Gebiete. Wie viele Gebiete gibt es dort in Portugal? Also wie viel muss ich mir merken? Wie viel sind von Relevanz? Hast du da Zahlen?
Ja, also bei den Anbaugebieten, da sind wir bei den DOCs, sind wir bei 31, obwohl da gerade ist auch noch so ein bisschen... ne, wir so ein bisschen in der, es gibt auch noch die Aussicht auf ein 32. Anbaugebiet, was so ein bisschen noch in der Entstehung ist. Da verändert sich ja auch immer was und das ist auch gerade in den Recherchen ja auch sehr schön aufgefallen, dass, dass gerade da auch die Lektüre immer wieder aktualisiert wird. Aber ich muss sagen, da ist, macht Portugal unheimlich viel auch für die Weiterbildung von Sommeliers. Also da gibt es ja auch das Portugal Wine in Moderation, wo wirklich auch ganz, ganz viel immer für die Aktualisierung getan wird. Und ja, bei den IGPs hast du 14.
Das mit den aktuellen, das finde ich auch ganz wichtig. Ich habe hier noch so einen alten Weinatlas von 1972 von Hugh Johnson. Und da waren es, ich habe es jetzt nicht nachgezählt, aber in die 20 Weinbaugebiete, die dort offiziell aufgelistet wurden. Also das war dann ein bisschen inaktuell. Wenn man da anfängt, sich mit zu beschäftigen, ist es manchmal ganz hilfreich, zumindest einigermaßen aktuelle Lektüre sich irgendwie zur Rate zu ziehen. Haben wir damit die Klassifikation oder gibt es da noch irgendwie was, was man wissen muss? Irgendwie, wofür Reserva steht, Jahrgang oder sonstiges?
Reserva ist ja dann auch eigentlich schon sehr individuell. Du hast natürlich oft bei den Weißen als auch bei den Rotweinen hast du einmal die fruchtige Variante und dann zeigen die Winzer ja sehr oft dann einfach auch die Reservequalität, der dann im Holzfass ausgebaut wurde und dann immer noch mal eine weitere Tiefe in den Wein mit reinbringt, ohne jetzt nur Holzdominanz zu überlagern, sondern man merkt dann einfach, dass der Wein dann schon einfach beweist, dass er ein gewisses Reifepotenzial hat.
Ist das an Jahren gebunden? Weißt du das zufällig, ob man, wenn man Reserva draufschreibt, so und so viel Jahre den Wein im Holzfass haben muss? Weil da muss ich gestehen, habe ich nie was zugehört oder gefunden.
Also du hast in Portugal oft den Fall, dass du im Weißweinsegment und im Rotweinsegment einmal die jungen, frischen Weine mit sozusagen einem aktuellen Jahrgang versehen am Markt hast. Und dann hast du aber auch immer noch mal die Reserven oder die Reserva. Und das ist dann meistens um ein Jahr weiter nach hinten versetzt, wo dann die Weine in der Regel so ein Jahr noch im Holzfass waren. Wobei wir da sagen müssen, dass wir da jetzt wirklich auch unter akribischem Forschen, ich jetzt keine genaue Definition für gefunden habe, dass eine Reserva so und so viele Monate im Holz sein muss, sondern das Spannende ist halt, dass die Reserve auch oft dafür steht, dass die ältesten Weinberge mit verwendet wurden und ja, altes Rebmaterial einfach da reingeflossen hat und was natürlich dann, was man auch von einer Reserve einfach erwartet, ein Wein, der natürlich nochmal mehr Tiefe und Filigranität und vielleicht auch eine gewisse, ja, etwas poröses, zartes, tiefes, verwurzeltes mit transportiert.
Ja. Das finde ich zum einen sehr spannend, dass der Winzer dadurch die Möglichkeit hat, es gibt ja nicht diese ganz formale Premier Cru oder Grand Cru Struktur, wie zum Beispiel in Frankreich oder wie jetzt gerade in Deutschland, dass man ein erstes Gewächs, eine erste Lage hat, sondern es ist mehr oder weniger eine Entscheidung vom Winzer, was er als seine bessere, als seine Reserva-Qualität festlegen möchte und den Wein dann entsprechend ausbaut.
Ja.
Das gibt dann dadurch wesentlich mehr Freiheiten. Was du angesprochen hast, was ich total spannend finde, ist, dass der Rebbestand dort so unglaublich alt ist. Soweit ich weiß, ist ein Durchschnittsalter über Gesamtportugal ist von 22 Jahren, was ja enorm alt ist. Also es sind ja fast alles, wenn man das so nehmen möchte, fast alles alte Reben. Und in den guten Weinbergen hat man ganz oft Rebalter zwischen 50 und 200 Jahre. Und das ist enorm. Das ist in Colares ist vorgeschrieben, wurzelechte Rebstöcke zu haben.
Ja, und das ist halt für den, gerade für uns Sommeliers, muss ich sagen, ein absolut, also nicht nur für die Sommeliers, weil wir transportieren die Geschichte dahinter, aber es ist halt so eine richtige Entdeckungsaufgabe auch beim Gast. Ne? Jede Region kann mit unbekannten und charakterstarken Sorten umgehen, so wie Turia Nacional, Tintadorich, Baga, Alvarinho, Arinto, Loureiro. Und das ist halt, ich finde immer, für mich ist es immer was ganz Besonderes, wenn ich selber essen gehe. Ich finde es immer super spannend, etwas zu probieren, was ich noch nie in meinem Leben vorher probiert habe. Und da ist das halt, ja, wie schon am Anfang gesagt, eine reine Schatztruhe. Das bedeutet natürlich, du musst das Etikett lesen, aber Gespräche über Sorte und Terroir finde ich dann super spannend. Natürlich interessiert das nicht jeden, aber für die vinophilen Gäste ist das sicherlich super, super spannend. Ne? Also gerade das ist da auch noch so ein, gerade die hatten ja auch den großen Skandal mit der Reblaus und das ist natürlich super spannend zu sehen, dass es trotzdem noch so viele wurzelechte Ecken gibt, die dann erkundet werden können.
Die erhalten wurden oder teilweise eben auch sofort dann rekonstruiert wurden. Weil du gerade wieder die Rebsorten ansprachst, sollen wir durch die Rebsorten mal durchgehen, welche die relevantesten sind? Und falls du jetzt ja sagst, eher rot, eher weiß zuerst.
Ich bin da flexibel. Ich würde sagen, wir fangen mit weiß an, oder? Von weiß zu rot.
Mhm. Ist ja. Portugal grundsätzlich für dich ein Rotwein- oder ein Weißweinland, rein vom Gefühl? Weil Weißwein wird ja immer, immer stärker. Noch sind 55% Rotwein, die produziert werden. Aber erstaunlicherweise nur 12% Likörweine. Das fand ich ganz, ganz überraschend. 35% sind Weißweine. Aber wenn etwas neu innoviert oder rekultiviert oder neu gedacht wird, dann ist es der Weißwein. Daher kriegt das mehr oder weniger eine Weißweinpräsenz. Und um auf die Frage zurückzukommen, ist für dich eher ein Rot- oder ein Weißweinland?
Beides. Eindeutig beides. Ja, wirklich. Muss ich sagen, beides. Weil du hast einzigartige Weißweine, auch wieder so ein Moment auf der Sommelier-Weinreise. Wir saßen im DAO und wir hatten schon einiges Gutes probiert und dann war es mucksmäuschenstill, weil einfach die Encrusados alle sowas von abgeholt haben und alle wirklich einen Burgund-Vergleich nach dem anderen genannt haben, was ja jetzt ne, in der Wertung natürlich durchaus positiv ist dann an der Stelle. Ne? Es ist natürlich, es hat immer was mit Identität zu tun, wenn man es nicht unbedingt immer nur mit Frankreich vergleicht, aber am Ende ist es halt immer noch unterm Strich das Nonplusultra in der Weinwelt, ne? Oder der Maßstab oder Benchmark oder ja, wie man es nennen möchte. Deswegen, ja, es ist weiß und rot.
Ich finde es gar nicht so verkehrt, wenn man versucht, irgendwelche Metapher zu finden aus der Weinwelt, dass der andere sich das irgendwie besser vorstellen kann oder dass man es ja für sich selber irgendwie so ein bisschen greifbarer macht. Und wenn du Incrusado nimmst, ist es ja, egal wo man liest, eine Rebsorte, die immer eigentlich mit einem Rosso verglichen wird. Also mit diesem charmanten, geschmeidigen, kraftvollen, strukturierten, granitigen, kalkigen, mineralischen, tiefsinnigen, also es ist ja letztlich ein Sinnbild dafür. Und ich finde, wenn man so dieses Bild parallel daneben stellt und aber trotzdem akzeptiert, dass ein Incrusado dann trotzdem seine Individualität hat, eine ganz andere Säurestruktur und im Down natürlich nochmal ganz anders gedeiht, dann findet man seine eigene Individualität. Aber so als erste Orientierung finde ich das gar nicht so verkehrt. Ja. Ist das für dich deine Lieblingsrebsorte, die spannendste, weil du jetzt ausgelobt hast?
Ja,
oder
also
hast du andere Favoriten?
Es kommt immer ganz drauf an. Also ich würde so unter die Top 3 würde ich wahrscheinlich Encrusado, Alvarinho und Arinto packen. Mhm. Die sind einfach, das wäre jetzt, ist natürlich immer sehr individuell abstimmbar, aber auch Loureiro ist super spannend. Ne? Das ist dann eher so dieses etwas leichte, fruchtigere im Glas, aber gerade Arinto kann messerscharf sein, salzig, ohne Ende, kann aber auch dann wieder im Dorotal im kleinen Holzfass ausgebaut sein und ganz viel Volumen und ja, Nussigkeit transportieren, was ich so eigentlich noch nirgendwo anders geschmeckt habe, was wirklich sehr spannend ist. Und der Alvarinho, auch gerne Alvarinho genannt in Spanien, dann da sind ja auch schon die Unterschiede, ne? Auch wenn es nur einmal kurz über die Grenze ist, wie diese Rebsorte einfach mit diesem regnerischen Wetter auch umgehen kann und einfach so faszinierende, leichtfüßige, trotzdem aussagekräftige Weißweine auf die Flasche bringt, ist immer sehr beeindruckend, finde ich.
Total spannend, auch wenn er singulär ausgebaut wird. Also gerade Alvarinho oder Incrustado, wenn die für sich selber stehen, finde ich, sind das unglaublich spannende Weine, vielleicht auch für mein deutsches Denken, dann nochmal greifbarer, weil ich dann irgendwie Erklärungen finde. Aber zum einen die Duftigkeit, aber eben auch die Mineralität des Alvarinho finde ich teilweise total spannend. Das erinnert mich manchmal an so richtig ganz besondere Loire-Weine, um diese Parallele dann wieder so zu ziehen und die so ein bisschen einzunorden oder zu kategorisieren. Und Loureiro finde ich ist auch eine der Rebsorten, wo ich es eigentlich schade finde, dass man die ganz selten irgendwie singulär zu greifen bekommt, aber die wahrscheinlich in der Cuvée einfach großartig wird mit diesem, ich finde, man schmeckt da Lorbeer. Also nicht nur, dass es Lorbeer übersetzt heißt, sondern man schmeckt Lorbeer richtig raus. Ich weiß nicht, ob es dir da genauso geht.
Ich habe es immer so ein bisschen als so doch ein Ticken als fruchtigste Rebsorte für mich abgespeichert. Okay. Finde, dass es aber auch super individuell einfach wahrnehmbar ist. Also ich gehe da mit, Lorbeer kann ja auch in dieser Fruchtigkeit und dieser Strahlkraft komplett da sein. Das sind halt auch, also da muss man sich auch wirklich überlegen, das ist ja eine Rebsorte, wenn du das in der Flasche einkaufst, das kann ganz viel Wein für sehr wenig Geld sein an der Stelle. Ne? Ja. Und das ist doch wirklich immer wieder erstaunlich. Ja.
Eine Rebsorte, die ich persönlich noch nie hatte, die aber unglaublich prominent dort, glaube ich, ist Rabigato. Hast du da Erfahrung mit?
Ja, Rabigato habe ich.
Habe ich gar nicht auf dem Schirm.
Ja, Rabigato ist, wird auch gerne reinsortig ausgebaut. Habe ich auch in der Recherche auch wieder ein Foto aus Porto, wo ich ein Rabigato fotografiert hatte. Das ist halt, Rabigato, musst du dir vorstellen, hat noch, befindet sich, ist nicht in der Fruchtigkeit da, wo der Loureiro ist, ist eher ein bisschen mehr auf der Säureseite und bringt so einen ganz Ticken florale Komponenten auch noch mit rein, was aber messerscharf ist, aber auch gerade so zu diesen Muschelgerichten und gerade so in der modernen Küche wird ja jetzt gerne auch mal mit Algen abgeschmeckt mit dieser Salzigkeit. Spannend. Da kann das cool. sehr, sehr gut reingrätschen, weil es von Natur aus auch nochmal einen ganz an eigenen Grip mitbringt. Der Grip ist nochmal, finde ich, immer ein bisschen straffer als der beim Encrusado, weil Encrusado oft halt auch in Verbindung damit Holz gezeigt wird. Aber der Rabigato ist schon, ich weiß, dass in der Villa Gioia, da so um 2010, da war das auch schon eine Rebsorte, die ich gelernt habe, sagen wir mal so.
Großartig. Also aus eigener Neugier habe ich, wir probieren ja nachher auch noch den einen oder anderen Wein. Da ist ein, ich habe es natürlich auch falsch ausgesprochen, wenn ich irgendwas total falsch ausspreche, kannst du mich auch verbal ohrfeigen, ist einer davon 90% Rabigato. Von dem her finde ich es ganz spannend. Ich fand die Erklärung dafür ganz gut, dass das eine Rebsorte ist, die wie Alpenkräuter in Schiefer gepresst sein soll. Weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber klingt spannend.
Alpenkräuter in Schiefer gepresst, ich finde das sogar ziemlich gut, weil das ist genau dieses Florale, was dann wieder dieses Karge mit dem Schiefer transportiert. Ich rieche parallel mal rein. Ich finde, das steht sehr schön da. Ja, jetzt haben wir
die Weine machen wir nachher zusammen, oder?
Ja, genau, gerne. Dann. Die Weißweine hatten wir jetzt so im großen Teil. Ne? Du hast natürlich, finde ich stark, aber Rotwein ist natürlich, deswegen kann ich sagen, Portugal ist Weißwein und Rotwein. Einfach als Produktionsland, weil wenn du die Rotwein einfach in den Genuss kommst, gereifte portugiesische Rotweine zu trinken, dann ist das einfach einzigartig. Du hast die
viel Gibt es viel zu wenig, oder?
Ja.
Gibt es ganz selten, dass du einen 10, 20, 30 Jahre alten Wein aus XY irgendwie bekommst, und das ist schade. Wahrscheinlich, weil die in der Jugend schon so unglaublich attraktiv sind.
Ach, es gibt schon, also da musst du halt nur ein bisschen Market Research betreiben. Aber ich glaube, okay. Portugal kriegst du schon sehr gut, ich muss das jetzt mit einem Augenzwinkern sagen, also es gibt auch ja, es gab ja ein Projekt von sehr bekannten deutschen Winzern im Dorotal, die, da sind die Weine aktuell immer noch verfügbar gewesen vom Campo Adorsa und vom Adusino, was ja auch so wirklich ein ganz tolles Projekt war an der Stelle. Und die Weine sind dann auch aus so 2007, 2008 gab es da, 11. Das ist Wahnsinn, wenn du das schmeckst. Das kann richtig gut reifen. Wie sind wir jetzt darauf gekommen? Und zwar die roten Rebsorten. Was natürlich in den letzten Jahren ein absoluter Überflieger ist, ist die Rebsorte Barga. Und
ich liebe Barga.
Oh, Barga ist ganz, ganz besonders, weil Barga hat natürlich mit einer super Ikone, dem one and only Luis Pato, Meilensteine gesetzt in der portugiesischen Weinwelt. Das ist einfach einzigartig. Hinzu kam jetzt Philippa Pato, und das sind, also gerade, die haben ja auch wirklich Rebstöcke, die bis zu 100 Jahre alt sind, und das sind, also ich bin da ganz, ganz dankbar für, dass ich das auch schon probieren durfte, weil das einfach, wenn du in so einem Weinberg stehst, wo es einfach unfassbar heiß ist und dann da so ein kleiner, wirklich verkauerter Weinstock im Boden drinne wurzelt, wenn du dir überlegst, was dann am Ende, wenn du das mal mit Reife probierst, was da für eine ausdrucksstarke Handschrift des Bargers zum Vorschein kommt, das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes.
Würde ich gerne mit Nebbiolo verglichen. Also ich mag diese Säurelastigkeiten, die war für mich immer sehr, sehr hilfreich, weil ich oft in der Praxis die Situation hatte, das gibt auf der einen Seite die Leute, die reinkommen und sagen, bitte keine Säure, keine Tannine, also möglichst weich, aber auf der anderen Seite gibt es eben auch die Leute, die reinkommen und sagen, ich möchte spüren, ich möchte so richtig krass, so richtig hart, ich möchte so richtig kernig haben. Und da gibt es wenig Rebsorten, die das so rüberbringen, also vom Gerüst, von der Struktur, vom Rückhalt her, wie eben Barga. Also das ist nicht, dass es weh tut, sondern du spürst einfach die Tannine und die Säure, und das ist so wunderbar positiv, so als würdest du 100%ige Schokolade essen. Und du hast dieses wunderbar Trockene am Gaumen, möchtest weiter trinken. Was ich für Barga niemals gefunden habe, für mich selber, ist eine Aromenidentifizierung. Weißt du, wonach Barga riecht und schmeckt?
Man muss sich einen Augenblick Zeit nehmen. Ne? Barger ist nicht die Rebsorte, die sofort sagt, hier riech mich jetzt sofort und da bin ich. Ne? Also man muss einen Augenblick dem Ganzen Zeit geben. Ne? Also es ist schon, also gerade wenn diese Reife noch mit reinkommt. Aber ich finde, es hat immer eine Aromatik von dunklen Beeren. Das ist definitiv eine der Fruchtaromen, die ich dem zuteilen würde. Dann hast du bei Barger auf jeden Fall eher etwas Kräutriges, was aber nicht opulenter herkommt, sondern sehr subtil, sehr zart. Ich finde auch, Barger steht immer für Seidigkeit und wenn es dann halt diese Flaschenreife bekommt, dann wird es halt unheimlich weich und animierend, das Tannin. Das ist halt eine Rebsorte, die unfassbar gut auf Fett reagiert. Deswegen alles, was jetzt in der modernen Küche wird ja eher weniger mit dem Fett gearbeitet, aber gerade wenn du wenn du auf Fleisch und Fisch gehst, wo wirklich so Fettanteil mit dabei ist, dann öffnet sich das nochmal mehr und dann riecht es halt, also dann ist es wirklich diese, es ist so eine unfassbare Tiefe, die der Wein mitbringt.
Also das finde ich auch, dass der nicht nach außen lebt, sondern die Tiefe in sich, also es sagt das Wort Tiefe schon, die Tiefe in sich trägt und nach offenbart. Und wenn man sich selber das richtige Glas, die richtige Temperatur und ganz viel Zeit schenkt, dann hat man da eine Offenbarung, wenn man den Wein so richtig lebendig miterleben kann. Also das jetzt mal pauschal gesprochen. Er verändert sich ständig und hat nicht dieses plakative, nach außen lebende, wo man sofort erschlagen wird und gar keine Lust hat, weiter zu riechen. Also ich glaube, der wird nicht ohne Grund als der Barolo Portugals bezeichnet.
Ich finde, dass er im Vergleich, für mich persönlich, nimmt man ja sehr individuell dann auch natürlich wahr, ich finde ihn immer ein ganz kleinen Ticken in der Struktur kräftiger und druckvoller. Aber das ist meine Wahrnehmung. Ich glaube, ja, dass ich finde, bei den Barolos ist es immer noch mal so ein, da ist immer noch eine ganz gewisse Schlankheit, die mitrührt. Und eine gewisse Kargheit, die beim Barger, finde ich, durch die Wärme anders transportiert wird. Aber das ist, glaube ich, auch, da kann man, das ist wahrscheinlich auch eine von den nerdigen Gesprächen, die man führen kann, inwieweit wir das anhand von Produzenten differenzieren.
Aber es ist zum einen immer eine persönliche Wahrnehmung und natürlich ist es immer eine Interpretation der Produzenten. Bist du beim Barger eher bei Radar oder Dao-Typ? Also bei eher Radar. Küstennah und ja, dann so ein bisschen, bisschen schlanker und, oder eher ein bisschen wärmer und Landesinnere und... Bei Radar, kann ich nachvollziehen, ja.
Aber das Dao hat halt auch, da wird es halt auch sehr kühl in der Nacht und du hast halt auch sehr karge Böden, ne, noch mit bei. Und da hast du halt viel Granit auch mit dabei. Das ist nochmal, das ist, da kann ich mich gerade schwer entscheiden.
Schwere Frage.
Ja, schwere Frage.
Aber für
ich würde beides wahrscheinlich gerne probieren, wenn...
Und dann nebeneinander. Also ich finde, dass man es auch gut herausschmecken kann. Also natürlich immer produzentenabhängig, aber dass die Rebsorte aufgrund ihrer Flexibilität in jedem der Gebiete eine ganz eigene Individualität bekommt, was ich recht spannend und interessant finde. Und vielleicht so der Hinweis, wer Barger noch nicht reinsortig probiert hat, unbedingt ganz weit oben auf die Bucketlist schreiben, ist ein Erlebnis. Also da kann man auch selten, ich habe selten unspektakuläre probiert, sondern war da eigentlich immer recht angetan.
Ich finde, das ist auch ein absoluter, das ist etwas, was Portugal sich sehr gut erhalten hat, wo es Weinländer gibt, die Angst haben müssen, in eine Uniformierung gepackt zu werden oder unter einem gewissen Regentschaft zu stehen. Das ist genau das, was wir gerade gesagt haben mit dem Barger. Das findet halt nicht statt. Das ist keine Uniformierung. Und ich finde auch die, ich glaube, wo ich so angefangen habe, mich mit den Rotweinen in Portugal auseinanderzusetzen, da hattest du natürlich noch so die kräftigen Douro-Rotweine, wo natürlich auch mit Geschichte geschrieben wurde. Ne? Aber es war super spannend zu sehen, dass gerade wo jetzt auch so die Douro-Boys, die aktuellen Jahrgänge probiert werden, ist ein Zusammenschluss von den hochwertigsten und wirklich ausgezeichnetsten Weingütern des Douro-Tals, wo du gesehen hast, dass alle jetzt auch in die Richtung des Vorreiters von vor 15 Jahren und länger gehen, dass sie jetzt wie Dirk Nieport deutlich geringer im Alkohol geworden sind, obwohl es natürlich eigentlich wärmer wird gerade, sie aber trotzdem die schlankeren Weine auf die Flasche bringen. Ne? Da hat sich halt auch schon sehr viel getan, aber es geht trotzdem diese DNA und die Identität nicht verloren, was ich sehr spannend finde.
Die Jungs werden ja auch älter, da werden die Weine auch schlanker. Natürlicher Prozess zu sehen. Aber was du ja erwähntest, dass eben der Erhalt dieser alten Rebsorten, das ist ja auch so ein Phänomen in den 80er Jahren, strebten ja ganz, ganz viele nach dieser Uniformierung, dass sie sagten, okay, mit dem Cabernet, mit dem Chardonnay können wir wesentlich mehr Geld machen, lass uns das rekultivieren. Da wurden auch große Anlagen leider gerodet. Und in den 80er Jahren kam dieses ganz bewusste zurück zum Ursprung, zu den eigenen autochthonen Rebsorten. Und Barger war eine der Rebsorten, die in verschiedenen Gebieten in den 80er Jahren erst wieder zugelassen wurde. Also die komplett fast vom Erdboden verschwunden wurde und mit einmal wieder so richtig aufploppte. Und zum Glück hat man mittlerweile die Schönheit der Geschichte des Barger wiedergefunden. Heißt das oder der Barger? Die oder der Barger? Das weiß ich gar nicht.
Die Barger oder der Barger?
Die Barger.
Die Barger.
Aufgrund des Charakters Dieburger. Gut.
Gut gelöst.
Ja, super. Okay, die haben wir. Haken dran, oder?
Ja, aber es ist
große
natürlich...
Große Empfehlung.
Ja, die Rebsorten sind halt einfach... Ich finde, es ist eine unheimlich tolle Plattform, die Portugal da liefert, für die moderne Küche, nicht nur Fine Dining, also ich habe ja als am Anfang schon von den Sardinen gesprochen, also es ist einfach ein tolles Grundprodukt und dann natürlich einen handwerklich perfekten Wein dazu zu stellen, das ist manchmal ja auch die größere Kunst als jetzt mit 1 Million Pünktchen und da dann einen Wein für zu finden, wo vielleicht dann auch ein portugiesischer Rotwein einfach zu schwer wäre. Ich glaube, das war auch so ein bisschen, wo sie so ein bisschen dran zu knapsen hatten natürlich, oder das ist, glaube ich, die gesamte Weinwelt, weil man merkt, dass da natürlich ein gewisser Rückgang ist, was den Konsum von Rotwein angeht. Also ich hatte immer in der Weinbegleitung, habe ich immer für gekämpft, dass es möglich auch ein bisschen Rotwein gibt, weil das ja auch ein Teil der Diversität einer Weinbegleitung ist. Natürlich trinken wir alle gerne Weißwein, aber ich finde, wenn du so klassisch in der Menüfolge vorgehst, fand das schon immer sehr schön, wenn dann auch mal nicht nur ein Rotwein mit drin war. Nicht immer ganz so einfach, aber...
Was bei den meisten ja ist, also wenn du die meisten Weinbegleitungen anschaust, da sind nicht mehr als 2 Rotweine bei 8 Weinen drin. Das ist,
du, vielleicht liegt es auch an meinem Alter. Ich werde jetzt einfach älter und möchte mal Rotwein trinken, aber... Nein, Spaß.
Garantiert nicht. Aber ich glaube, es hängt mit dem eigenen Tiefsinn zusammen. Also, dass wenn man sich mit Wein beschäftigt, vielleicht auch eine Frage des langen Weinlebens, was der ein oder andere hat, dass man anfängt, im Rotwein mehr Tiefe, mehr Komplexität zu finden. Aber das ist jetzt Mutmaßung.
Oder einfach, dass man dann einfach, ich glaube, dass halt Weine oft einfach zu früh getrunken werden. Und wenn sie einfach die nötige Flaschenreife haben, das ist halt natürlich immer die Frage, wer kann sich das leisten, so gereifte Flaschen zu zeigen, wer hat den Keller oder, ich glaube aber gerade in den Weingütern, da gibt es schon immer noch mal Verfügbarkeiten. Also die sind nicht alle restlos ausverkauft, ne? Oder die haben auch gelernt, einfach Sachen ins Archiv zu legen. Und gerade da gibt es halt dann doch auch Weine, die, wenn sie 14% Alkohol haben, dass du es nicht unbedingt schmeckst, weil es einfach dem Wein auch eine gewisse Kraft in der Reifung gegeben hat und dann nicht vordergründig präsent ist.
Ja, ich wollte nur aus dieser Altersdiskussion raus, weil ich da verloren hätte. auf zu den Rebsorten.
Auf zu den Rebsorten.
Ja, Barger haben wir. Das ist ja nicht die einzige rote Rebsorte, die es dort gibt.
Nein.
Was ist dein zweiter Favorit oder dein dritter? Oder?
Eine Grande Dame ist auf jeden Fall, da muss ich jetzt ein kleines Konvolut zusammenstellen, weil diese, was ich super gerne auch als Pirat immer gerne so in Blindverkostungen einbaue, ist so diese portugiesische Bordeaux-Blend aus dem Douro-Tal. Das ist einfach Touriga Nacional, Touriga Franca und Tinta Rouge. Das ist eine Dreifaltigkeit, die ich glaube, wenn man es blind probiert, so viel Potenzial hat, was dem einen oder anderen französischen Rotwein jetzt nicht unbedingt im etwas nachsteht an der Stelle, ohne jetzt Das ist einfach ein bisschen, ich formuliere es so, weil ich es etwas aufwerten möchte, einfach in der Wahrnehmung.
Ja. Das sind wahrscheinlich auch die drei Rebsorten neben Tinta Barroca, die man einfach kennen sollte, wenn man anfängt, sich mit portugiesischen Wein zu beschäftigen. Also nicht nur Tinta Rouge, was ja Tempranillo ist, aber ja, eben auch Touriga Nacional ist meines Wissens die meist angebaute Rebsorte mit 14% Gesamtrebfläche. Aber auch Tinta Franca, der das Ganze wunderbar verbindet, und Tinta Barroca letztlich der Bühnenarbeiter ist, also der die Grundlage für alles bietet. Und mit diesen vier hat man, glaube ich, ganz, ganz individuelle Charaktere, die man oft in einer Cuvée findet. Nicht nur beim Portwein, sondern eben auch bei den Stillweinen.
Was ein absoluter Underdog auch noch ist, ist, die viele vielleicht aus dem Spanischen kennen, die Menthea-Rebsorte. Und zwar Jaén aus dem Dau ist auch unfassbar. Es geht, glaube ich, jetzt gerade bei dem Hype um die Baga-Rebsorte so ein bisschen unter. Aber Jaén ist fantastisch. Sowas von der Mineralität, fokussiertes, definiertes, fast ein bisschen ins Blutig gehende, trotzdem aber grazil, Tannin, was nur ein wenig Druck ausübt, ohne überladen zu wirken. In einer unfassbar schönen Fruchtigkeit, was aber nicht irgendwie gekünstelt ist, sondern super, super natürlich.
Eine Rebsorte, die ja immer gern als nordisch beschrieben wird, also aufgrund des kühlen Profils, die immer sehr elegant, sehr klar, sehr sensibel, sehr feinsinnig. Ich fand die Metapher, die Rebsorte als den Dichter unter den Rebsorten, fand sehr ich schön. Ganz interessant. Finde ich also
sehr, sehr schön.
Und damit ist sie, blickt sie in die gleiche Richtung wie Baga, aber ist trotzdem ganz anders. Hat für mich so mehr diesen femininen, diesen erhabenen Touch im direkten Vergleich.
Ich würde es eher so ein bisschen noch in diese intellektuelle, tiefgründigere Kategorie mit eintrennen, wo Baga ein bisschen robuster einfach mit, ein bisschen greifbarer wirkte.
Großartig.
Beim Rotwein sind wir da für mich persönlich wirklich an den Haupttriebsorten. Und das ist Spannende ist ja auch einfach, dass du nie aufhören wirst, etwas zu lernen in Portugal. Es ist ja generell in der Weinwelt so, dass das Lernen nie aufhört. Oder zumindest, wenn du es denkst, dann da läuft was falsch.
Darf ich noch zwei mit reinwerfen in den Topf, die ich persönlich sehr wertgeschätzt habe in meiner Tätigkeit?
Ich habe auch eine vergessen, fällt mir gerade auf.
Also ich finde Alicante Pochet finde ich großartig.
Ja, wir haben das Alentejo gerade ein bisschen vernachlässigt. Das tut mir leid. Wir haben uns jetzt gerade sehr ein bisschen auf Dau und Beirada und
Douro selber, also beim Wein. Aber Alentejo als die größte Region, da darf man natürlich nicht aus den Augen verlieren. Und da ist natürlich Alicante Pochet der schwarze Panther der Region, also wahnsinnig muskulös, kraftvoll, beeindruckend in seiner Art, finde ich. Also allein aufgrund des Extraktgehaltes, was man in dieser Rebsorte hat, finde ich total spannend. Und was die daraus machen, teilweise großartig. Also dann auch wieder singulär ausgebaut oder in einer Cuvée. Also Benchmark in vielen Bereichen.
Und wenn wir gerade über das Alentejo sprechen, da muss man ja jetzt einfach noch mal kurz visuell den Überblick geben. Wir sind aus dem Norden, haben wir uns jetzt wegbewegt, wo es natürlich noch ein bisschen kühler, regnerischer auch mit ist. Wir sind jetzt mehr im Landesinneren. Wir sind in einem Teil Portugals, was zentral gelegen ist, was sehr, sehr heiß wird im Sommer, was wirklich auch mal eine längere Periode hat, wo kein Regen fällt. Und die Rebsortenpartner gerade zum Alicante Boucher, was unablässlich sind, die immer mitgenannt werden müssen, sind Aragonés und Trincadeira. Da gibt es wirklich so diese Alentejo-Blends, die auch viel immer gerade, da fallen mir auch gerade direkt ein paar mit ein, die immer als sozusagen Landwein mit deklariert wurden, aber so viel Kraft hatten einfach immer in ihren, also gerade weil es dort auch so heiß ist, da merkt man immer, dass die Weine wirklich sehr viel Druck haben und ganz viel Flaschenreife auch einfach noch mit brauchen. Aber das kommt durch die Wärme, das kommt durch die Wasserknappheit, was sich natürlich in den letzten Jahren auch einfach nochmal intensiviert hat. Aber das hat trotzdem, du hast immer, wenn du das mal gerochen hast im Alentejo, es hat immer eine gewisse herbale Note, die da mitschwingt, die einzigartig ist. Und gerade da wir uns ja auch immer mehr in den Süden mitbewegen, ne, du hast immer so ein bisschen den Einfluss unten von Afrika auch mit rein, so diese warmen Winde, das bringt immer noch so eine gewisse Exotik mit rein, jetzt nicht im Geschmack, aber einfach wirklich von, man muss sich das vorstellen, wie die Rebstöcke da einfach auch beeinflusst sind von der Wärme. Und das ist etwas, was du direkt von der Tanninstruktur und der Seidigkeit, was nicht ganz so seidig ist wie jetzt oben im Norden, aber man hat dann einfach einen ganz gewissen Druck vom Tannin, was nicht anstrengend ist, aber was wirklich ganz viel Wein auch mit präsentiert.
Eine Rebsorte, die ich persönlich immer sehr gewertschätzt habe, ist, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Sossau.
Sossau, ja, auch richtig
genau.
Schön. Und aber da springen wir ja wieder so ein bisschen ins DAO, ne?
Na, also ich hatte sie oft aus dem Douro witzigerweise, ja, und dann singulär ausgebaut, teilweise aus dem Vinho Verde-Gebiet, mhm, gab es spannende, aber die aus dem Douro fand ich sehr gut, weil sehr praxisnah einzusetzen, weil die halt all die Attribute hat, die ein, ich sag mal, ohne es werten zu meinen, Normalweintrinker beim Rotwein sucht. Du hast eine richtig fette Farbe. Also du hast so dieses, viele werten es halt immer noch an der Farbe. Und man kann halt nicht nur immer reformieren oder revolutionieren und alle bekehren. Manche möchten einfach das trinken, was sie gerne möchten. Du hast gerne mal 16 Volumenprozent, du hast einen rustikalen Charakter, du hast eigentlich all das, was so dieser typische, überextrahierte Primitivo-Trinker ganz gerne haben möchte. Aber der Wein hat trotzdem meistens klasse, also zumindest die, die ich dann ausgesucht und ausgeschenkt habe, dass du dieses sättigende, beeindruckende, wo du nach einem halben Glas schon fertig bist und einfach nicht mehr weiter trinken möchtest, aber du hast trotzdem eine Struktur in dem Wein. Deswegen war für mich Sossau eigentlich immer so eine Rebsorte, die ich dankbar willkommen geheißen und ausgeschenkt habe.
Voll. Richtig schön, dass wir die noch ergänzt haben. Ich mache mir auch gerade ein bisschen den Kopf, dass wir nicht genug über die weißen Rebsorten gesprochen haben und dass wir jetzt vielleicht ein bisschen langweilig waren und nur die Hauptrebsorten genannt haben, wie den Alvarinho, den Arinto und den Loureiro, weil ich habe jetzt einfach hinten runterfallen lassen, zum Beispiel, was ich auch immer sehr, sehr gerne in der Weinbegleitung gemacht habe, ist Bicale. Ich bin jetzt einmal quergesprungen, tut mir leid.
Nee, ganz super. Na,
gerade für, so, das sind so
gerade für Schaumweine sind die natürlich auch großartig. Also es gibt teilweise ganz spannende Schaumweininterpretationen oder Espumante, die, also wo diese Rebsorte mit ihrer Eleganz, mit ihrer Zurückhaltung, mit ihrer zarten Mineralität sehr, sehr gut herauskommt. Ja, stimmt.
Das ist eine gute Vorlage, weil das ist wirklich ja auch etwas, was total unterm Radar läuft. Die Schaumweine. Also da gibt es so tolle Produkte, die also gerade auch im Norden und dann auch aus dem zentralen Portugal, was die nötige Säure mitbringt. Also es hat natürlich immer, ich finde, man kann es immer schon ganz gut erahnen, dass es nicht die Chardonnay-Geprägtheit hat. Dass es immer nochmal so, gerade Bicale zwar messerscharf ist, Serzial immer nochmal so, finde ich, so ein bisschen dieses straffe Komplexe mit reinbringt, aber es hat mich sehr fasziniert. Also ich muss sagen, für all die, die jetzt zuhören und noch keinen portugiesischen Schaumwein getrunken haben, highly recommended. Muss ich nicht verstecken.
Und für teilweise einen ganz kleinen Taler. Also was man da an, auch Barger als Schaum, jetzt sind wir über den Roten, aber Barger als Schaumwein, wow, einfach großartig. Also das ist, bin ich sehr, sehr beeindruckt.
Auch wenn du immer denkst, dass Portugal super heiß und super warm ist, was es natürlich auch ist, aber es trotzdem nicht zu spät gelesene Trauben, Aromen im Spumante wiederzufinden sind. Im Gegenteil, die sind nämlich dann richtig von einer Mineralität und Salzigkeit geprägt, was sehr spannend ist.
Weil du gerade das heiß und sehr warme erwähnt hattest, beziehungsweise das regenarme, würde ich vielleicht direkt von den Rebsorten in die Gebiete gehen. Wenn ich anfange, irgendwie mich mit einem Weinland zu beschäftigen oder allgemein Wein zu lernen, empfehle ich immer, zuerst sich über die Rebsorten zu definieren und dann versuchen, die Gebiete zu verstehen. Und da vielleicht würde ich empfehlen, von Norden nach Süden zu gehen. Weil so eins der bekanntesten Gebiete ist, ja, das Vinho Verde. Da warst du ja auch schon, hast du ja erwähnt. Und ich finde, im Vinho Verde gibt es teilweise richtig spannende Überraschungen.
Da muss man einfach sagen, das Vinho Verde-Gebiet, da muss man einfach an der Stelle Anselmo Mendes nennen, ist ein absoluter Wegbereiter für die Qualität des Wein dann, das Portugal, was da entstanden ist mit den Alvarinhos, das ist einzigartig. Das gerade natürlich, es fing natürlich an mit Muros y Megas, das ist ein Weißwein, ein Alvarinho. Ich weiß nicht, ob hast du mal die Flasche gesehen? Die sieht total awkward aus im Weinregal. Die aussieht wie so eine kleine Pyramide, weil sie total ein bisschen an eine Schlegelflasche erinnert, aber dann wieder halt ganz spitz nach oben hin zugeht, so wie so eine verlängerte Pyramide. Damit hat er Meilensteine im portugiesischen Weinbau gesetzt.
Super bescheiden zu lagern. Wenn du die irgendwie ins Fach einräumen musst, dann verzweifelst du. Aber ja, hat eine Daseinsberechtigung.
Ja, voll. Ja. Also die haben auch kurz einmal die Flaschenform geändert gehabt. Aber aufgrund der Nachfrage, das ist wie mit dem heiligen Urbanus bei Knoll. Mhm. Manche Sachen änderst du halt nicht. Ne? Dann.
Ja, was ja so dann auch letztlich wieder gut ist. Beim Vinho Verde fand ich total spannend, allein diese Grundlage, also dass das nichts mit dem Wein zu tun hat, dieser Begriff Vinho Verde, sondern dass sich das rein auf die Rebanlagen bezieht. Also dass es eigentlich die grünste Gegend in Portugal ist, eine der regenreichsten Gegenden in Gesamteuropa. Die haben ja bis zu 1500 mm Regen oder Niederschlag, was eigentlich spektakulär ist. Und dass der Ursprung dieser Stilistik der Vinho Verde im roten Wein zu suchen ist. Also dass die ersten Weine, die etwas frischer gelesen wurden, die sehr alkoholleicht sind, die dieses leicht Mussierende haben, waren eigentlich ursprünglich die Rotweine. Und erst später kamen die Weißweine dazu, wo also eigentlich viele Vinho Verde mit gleichsetzen. Was, finde ich, aber der Gänze des Weinbaugebietes nicht gerecht wird. Das sind zwar super interessante und tolle Sommerweine mit ihrer Spritzigkeit, mit 11 Volumenprozent oder teilweise weniger, aber es ist so viel mehr an auch sehr ernsthaften Weinen dort zu finden.
Absolut. Dafür gibt es halt diese Appellation des Moçau e Melgaz. Da ist es wirklich ein absoluter, da gibt es halt diese Flagships wie Anselmo Mendes oder auch Sualeiro. Da ist ganz, ganz viel Qualitätsarbeit auf die Flasche gekommen. Da ist ganz viel auch für die Region getan worden. Wenn man einmal dort gewesen ist, ist es wirklich unfassbar grün. Es ist ein ganz anderes Grün, als ich es je irgendwo anders gesehen habe. Es gibt natürlich den Vinho Verde, den du für unter 2 Euro aus dem Supermarktregal ziehen kannst, was sehr, sehr große Produktionen hinter sich stehen hat. Aber ja, ist ein sehr schmaler Grat an der Stelle. Also ich glaube, dass sie sich teilweise natürlich, es gibt nicht, man muss ja immer gucken, die einen Menschen geben mehr Geld für Wein aus und die anderen nicht. Für die einen ist das schon der erste Zugang damit. Ich habe das auch schon oft im eigenen Freundeskreis erlebt, da kann ich noch so predigen oder was heißt predigen? Das mache ich äußerst selten, aber wenn ich versuche, Menschen
Fürsprache halten.
Ja, Fürsprache. Wenn ich Menschen für etwas begeistern möchte, Menschen sind da einfach unterschiedlich und für manche Menschen ist es einfach so, dass der Preis am Ende das Wichtigste ist. Und da liefert die Region auf jeden Fall genug Möglichkeiten, einen Zugang zu finden, was natürlich dem Stilistik nicht immer gerecht wird. Aber in meiner mich politisch korrekt versuchend auszudrückenden Art und Weise, glaube ich, jetzt abgeschnitten wird. Wir sollten zu einem kleinen Underdog springen. Was hältst du davon? Ich war nämlich diesen Sommer in Portugal und ich durfte in Lissabon ein Restaurant besuchen, was sich ausschließlich mit Tres Montes auseinandergesetzt hat. Und das war.
Echt? Die haben nur Weine?
Unfassbar. Nur Weine von dort.
Ach.
Und die haben nur Produkte von dort. Und es ging in dem Restaurant ausschließlich um diese Region. Hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, wo wir wieder beim Thema sind, ne? Das Lernen hört nie auf. Das war sehr, sehr spannend. Das war sehr faszinierend. Ob Weiß, Rotwein, Schinken, was dort gejagt wird. ich war ganz, ganz begeistert. Ist etwas, was man so gerne jetzt schnell überliest, aber was da oben wirklich auch definitiv genannt werden sollte.
Und eine eigene Identität hat, also egal in welcher Weinrichtung. Wie hieß das Restaurant, weißt du es zufällig noch?
Das Tres Umontes, wo wirklich sehr herkunftsbezogene Weine produziert werden und wirklich viele spannende Produkte produziert werden, durfte ich diesen Sommer kennenlernen im Plano-Restaurant in Lissabon. Da ging es wirklich ausschließlich darum, um die Berge, um ja alles, was diese Region definiert. Das war sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen. Überliest man gerne, aber ist dann als Region für mich jetzt wirklich so, war wirklich ein neuer Hotspot an der Stelle, dass ich so intensiv mit in der Gastronomie um eine Ecke Portugals gekümmert wird, was ja sonst eigentlich jetzt so, ne, wir haben ja jetzt über die großen Regionen schon viel gesprochen, fand ich das sehr, sehr spannend.
Gerade die großen Regionen werden ja immer mal erwähnt und die kleinen fallen dann so ein bisschen unter. Was macht diese Region so besonders oder aus? Oder was hat dich da beeindruckt? Oder konntest du da irgendwas mitnehmen, was bei dir haften geblieben ist, sei es kulinarisch oder vom Wein?
Also was ich wahrgenommen habe, ist, dass es einfach komplett, es war eigenständig. Es hat, ja, ich würde jetzt sagen, in der Geschichte, die ich mit Portugal habe und Erfahrungen, war es etwas, was mich nochmal komplett neu fasziniert hat, weil es wieder lauter Dinge waren, die ich noch nicht kannte. Mhm. Ja, und das ist, finde ich, wieder dieser Punkt, wo du sagst, so, wow, das muss man erstmal schaffen. An der Stelle, wenn du dich eine ganze Zeit mit etwas auseinandergesetzt hast, das dann so in den Fokus zu rücken. Also es war wirklich weiß, muss ich sagen, habe ich, ich hatte von Casal Cordeiro Reserva noch nie was gehört an der Stelle als weißen, als Weißwein. Das waren, da habe ich mich natürlich gefreut. Von der Küche war es wirklich auch, es war, es ging in Käse, also gerade in diesen herkunftsbezogene Käseproduktion war ein Thema. Als Weißwein halt auch einfach an der Stelle, dass es halt wirklich sehr floral, wenig in diese Fruchtigkeit mit reinging. Wein, der ja sehr definierter herkam. Ne? Ja, das so als kleiner Hotspot spannend. An der Stelle. Super spannend.
Großartig. Ja. Hauptrebsorte ist ja Tintero Rioja, also Tempranillo. Was ich genau. Wiederum ganz spannend finde, weil die ja an der Grenze direkt zu Spanien sind. Und wenn man dann ein Tempranillo und ein Tintero Rioja miteinander probiert, sieht man, wie eigentlich doch ganz anders, wie portugiesisch diese Weine sind. Das fand ich recht, also recht beeindruckend, wenn ich sie reinsortig probieren konnte. Und das ist manchmal so undankbar, also dass man Regionen wie Vinho Verde Douro, wo wir ja jetzt, wenn wir von Norden nach Süden gehen, als nächstes landen würden, immer auf dem Schirm hat, aber diese kleineren oder Randgebiete, dass man die gar nicht präsent hat. Und damit kann man dann auch punkten, kann im Restaurant oder bei Freunden überzeugen. Das macht unglaublich viel Spaß.
Ja, es sind dann natürlich dann auch wieder so Zungenbrecher-Rebsorten wie Viojinho, Gouveio. Da merkt man dann auch, da kommt man dann wieder, wie du gerade sagst, nahe an die spanische Grenze. Aber spannend, einfach von der Höhe und von dem Alterungspotenzial. Ich habe da jetzt gerade nochmal parallel geguckt, das waren immer so 22er-Jahrgänge. Fand ich tief beeindruckt.
Großartig. Wenn du die Aussprache gerade erwähnt hast, findest du es schlimm, wenn es jemand Tras Os Montes aussprechen würde? Also dieses typische Chablis oder Chianti oder ist das, also ich glaube, in Portugal kann man das fast in gewisser Weise, würde ich fast sagen, entschuldigen, bevor man Abstand davon nimmt. Weil das ja eine der größten Hürden war, warum viele Kollegen oder auch viele Weintrinker portugiesische Weine nicht bestellt haben, weil sie Angst davor hatten, es nicht richtig aussprechen zu können. Also da bin ich für mich selber dort entspannter und spreche es erstmal, wie ich es entweder versuche zu fühlen oder zu lesen.
Ja, also das ist, ich habe halt das Glück gehabt, dass ich wirklich mit Portugiesen zusammengearbeitet habe und dieses Ausspracheding einfach dort mitgehört habe. Ne? Das war, da, wenn du das einfach, ne, ich glaube, das macht ganz viel, wie du das, dich da auch reinhörst. Ja, ich sage heute noch Sachen auch auf Deutsch falsch oder im Englischen oder im, ja. Auch, also, und Französisch wollen wir mal gar nicht drüber reden, ne? Also, puh.
Okay, gut, dann bin ich beruhigt. Ich dachte, es wäre für dich wie Kreide an der Tafel, wenn ich das in Deutsch ausspreche.
Um Gottes Willen.
Also, spreche aus der Unwissenheit heraus.
Ich wünschte, dass also in Frankreich, das kommt natürlich auch immer, wie du dich in den Regionen bewegst und du dich da auch mit reinhörst. Ich glaube, der größte Horror war Griechenland, weil da kannst du noch nicht mal das Etikett lesen. Also das haben die Portugiesen im Vorteil. Ja. Aber ja, also ich finde das überhaupt nicht. Solange ich verstehe, um was es geht, ist es eigentlich, ob es jetzt Chai and Thai ist oder Chablis, ich bin da flexibel. Hauptsache, ich weiß, was der Gast gerne möchte. Und wenn er das schon mal definieren kann, dann bist du ja als Sommelier schon mal einen großen Schritt voraus. Ne? Also in der Beratung, dann hast du ja schon mal eine Hilfestellung, für die du in gewissen Situationen überaus dankbar bist.
Und das kann man ja dann elegant umspielen, indem man es dann anders ausspricht. Und viele der Gäste sind dankbar dafür, wenn man dann einfach diesen Mut zur Lücke zulässt.
Absolut.
Wir werden im Douro als nächstes, wenn du magst.
Ja.
Spannendes Gebiet. Also ich fand den Ansatz damals super interessant, dass die eigentlich besseren Weine immer die nicht aufgespritteten waren, weil man die nicht ganz so stabilen Weine teilweise aufspritten musste und es die ein oder andere Entdeckung im nicht aufgespritteten Bereich gibt, die teilweise ganz großartig ist. Und ich finde es auch toll, obwohl das wahrscheinlich so das Referenzprodukt für Portugal ist, der Portwein. Und das aber, obwohl es nur 5-8% der Gesamtproduktion ausmacht, dass die trockenen Rot- und auch Weißweine derzeit eine absolute Renaissance erfahren.
Ja, absolut. Und da ist natürlich auch einer der großen Drahtzieher Dirk Nieport gewesen. Ne? Also da haben sich die Winzer wirklich, also auch gerade die Portweinhäuser, du kannst jetzt in allem immer auch die korrespondierenden trockenen Rotweine mitprobieren. Und das ist, also nicht ohne Grund gibt es da ja auch Konstellationen mit sehr renommierten Önologen, Winzern aus Frankreich, die da ganz, ganz große Projekte auch mit haben. Und ich finde es großartig. Also ich freue mich da immer drüber. Ich war letztes Jahr auf Rügen und ich habe mich mega gefreut, dass im offenen Ausschank an der Küste irgendwie portugiesisch Weiß und Rot zu trinken war. So, da habe ich mir gedacht, ja, Mensch, ein Gastronom, der hat, also die deutschen Winzer werden jetzt sagen, was sagt die Nancy da, aber ich finde es halt als Vielfalt zusätzlich zu den deutschen Rebsorten natürlich nur schlau, auch etwas, was gut kalkulierbar ist und auch noch attraktiv für den Konsumenten, wo alle jammern, dass alles immer teurer wird. Sehr charismatischer, einen charismatischen Schachzug, ne? Ich hoffe, Frage. Das ist jetzt nicht zu deutlich formuliert. Nee, ja,
gar nicht, nein. Also da, ich finde auch den Gedanken dahinter ganz gut. Also selbst wenn man, was ja gerade aktuell sehr, sehr stark proklamiert wird, ein großes Pro für deutschen Wein, dass man trotzdem die große, weite Welt nicht aus den Augen lässt. Und wenn man sagt, ich suche dort Referenz oder interessante Produkte, die ich ausschenken kann, dann sinnbehaftete und nicht den üblichen, den sonst irgendwie alle haben, also den Pinot Grigio, dass man den ausschenkt. Und da weiß man mit portugiesischem Wein ja schon eine gewisse Kreativität. Und dann auf Rügen in Meeresnähe hat man ja schon mal ein gewisses Grundfeeling, was dadurch ja unterstützt wird. Vielleicht kurz von den Zahlen noch, das hatte ich vorhin vergessen. Der Trashomontes, spreche ich das richtig aus? Trashomontes?
Ja, das ist immer so ein bisschen dieses Tresos Montes. Tresos Montes.
Okay, Tresos Montes.
Du musst ja immer hinten draus so ein bisschen dieses Schmidt machen und dann so ein bisschen so dieses leicht, so ein bisschen dieses, geht ja immer so ein bisschen, dieses Portugiesische geht ja hinten raus, immer so ein bisschen dieses so ein bisschen geschlodderte, so ein bisschen dreckige, gezogene und dann ist es Tresos Montes. Das ist ja ein bisschen so dieses.
Okay, Trashomontes. Ja, das sind wir ungefähr bei 10.000 Hektar. Also es ist ein relativ kleines, aber kein zu kleines Gebiet. Beim Douro sind wir bei zwischen 24.000 bis 44.000 Hektar. Also je nachdem, ob ich die Portweinfläche mit dazu nehme oder auch nicht. Für die Menge an Wein, die dort produziert wird, ist das relativ viel Fläche. Aber die Erträge sind aufgrund der teilweise sehr alten Rebanlagen, vor allen Dingen auch der terrassierten Situation. Es ist ja eine der schönsten Regionen, die es eigentlich weltweit gibt. Ist das eine ganz, ganz eigene Relation, die sonst auch nirgendwo zu finden ist. Du warst schon da, hast du vorhin gesagt, ne?
Im Tresomont, Doro, ja, definitiv. Zweimal.
Mit der Bahn gefahren? Weil das habe ich mir mal vorgenommen und habe es noch nie gemacht.
Mhm. Ich durfte auch mit der Bahn fahren, ja, zurück. Ja, das war toll. Sehr, sehr schön. Es war super schön. Einmal auf dem
Große Fluss Empfehlung für alle. Also sagt auch jeder, muss unbedingt.
Mhm. Ja. Das ist super beeindruckend. Das ist einfach, es ist nicht ohne Grund UNESCO-Weltkulturerbe. Das ist absolut, ganz viel Geschichte, Historie, ganz viel Kultur, die dahinter steht. Was so, das ist natürlich etwas, wo die Region extrem drunter leidet, weil die jungen Menschen eher in die Stadt ziehen, weniger jetzt im Dorotal bleiben. Und das ist schon, da muss die Region halt auch schauen, dass der Nachwuchs kommt oder sich da auch niederlässt. Also das hatte ich so rausgehört in den letzten Besuchen, dass das nicht ganz einfach ist. Dass diese Historie auch oder dieser geschichtsträchtige rote Faden aufrechterhalten wird.
Habe ich auch von vielen gehört, dass das größte Problem ist, der Wegzug. Also dass es eben doch keiner mehr leben oder eben arbeiten möchte. Aber ich glaube, das gibt es in vielen Weinregionen. Das hast du teilweise sogar in Bordeaux. Dass die Leute halt in die Stadt ziehen und deswegen auf dem Land dort niemand mehr leben und arbeiten möchte. Und dort, bis du in die Berge rausgefahren bist, wie weit ist es ungefähr vom Porto entfernt? 1,5 Stunden mit dem Auto?
Ist schon ein Stück. Musst du jetzt gerade mal in den Wein reinprobieren, weil wir so viel über Doro reden. ich finde, warte mal, wir sind, ich glaube schon, 1,5 Stunden, 2 Stunden, ja. Auf jeden Fall. Das ist natürlich eine gewisse, es kommt drauf an, ob du auf dem Fluss dich natürlich fortbewegst oder mit dem Auto. Ich glaube, Fluss ist sogar ein bisschen schneller. Kommt natürlich drauf an, ob du ein Highspeed-Boot nimmst. Ja.
Aber wenn du gerade den Wein erwähnt hast, sollen wir die Weine probieren? Da sind wir ja im Doro.
Finde ich sehr gut, oder? Das ist ja immer, dass
wir so ein bisschen... Ich hoffe, dass die Weine interessant und spannend sind. Wir haben jetzt ein Weingut, was natürlich der Großartigkeit, der Vielfalt, es gibt 22.000 Winzer. Dort gibt es 20.000 Produzenten. Also das Erstaunliche ist ja im Allgemeinen in Portugal, dass du eine Durchschnittsgröße von unter 2 Hektar hast und ganz, ganz viele Einhektarbetriebe sind, also fast überall und von fast jedem Wein angebaut wird. Also man sagt, jedes zweite Dorf grenzt an Weinberge. Also es ist allgegenwärtig. Und es gibt dadurch natürlich eine ganz enorme Vielfalt. Wir haben einen Produzenten, wenn ich das erwähnen darf, weil wir mit Schlumberger bei diesem Podcast zusammenarbeiten. Und die haben halt einen Weingut aus Portugal und deswegen habe ich das repräsentiert, aber ich hoffe, dass wir trotzdem einen ganz guten Querschnitt hinbekommen haben.
Absolut, absolut. Und ich bin, und ich muss auch sagen, wo ich das Paket dann nun endlich bekommen hatte und die Kiste geöffnet habe oder die Box und du hattest mir ja vorher noch nichts verraten, muss ich sagen, habe ich mich sehr gefreut. War eins meiner absoluten Überraschungen, wo ich letztes Jahr so intensiv in Portugal auf Weinreise war, Ramos Pinto. Und die Weine sind wirklich in ihrer Eigenständigkeit, finde ich, sehr definiert, überhaupt nicht mainstreamig, überhaupt, man sucht nach der eigenen Identität. Gerade auch, wir haben uns ja, das kann man ja vielleicht am Rande kurz mit erwähnen, unser eigentlicher Podcast-Termin war ganz heute früh gewesen. Es hatte sich aus technischen Gründen ein bisschen verzögert. Es war aber spannend, weil schon alles stand und ich die Weine auch schon eingeschenkt hatte. Und das jetzt gerade auch nach ungefähr so 4 Stunden im Glas, mit natürlich nochmal mit etwas temperierendem Schluck nachgeschenkt zu haben, reinzuriechen und zu schmecken. Es ist toll zu sehen, wie die Weine dastehen, wirklich. Und wir haben einmal einfach weiß, Duas Quintas von Ramos Pinto im Jahrgang 24. Im Rotwein haben wir Ramos Pinto, den Duas Quintas aus 22. Und dann haben wir jeweils angelehnt einmal Weiß als Reserve aus 23 und Rotwein dann als Reserve aus 21. Die Weine, die haben den Augenblick im Glas gebraucht. Deswegen war es auch gut, dass wir das schon frühzeitig geöffnet haben. Und die brillieren gerade.
Also ich finde es auch manchmal spannender, wenn man sich mit so einem Gebiet auseinandersetzt, das versuchen möchte kennenzulernen, dass man sich ein Weingut, was irgendwie als einigermaßen typisch gilt, heraussucht und das dann so in der Quere probiert. Also in anderen Regionen vielleicht verschiedene Rebsorten aus diesem Weingut, um die Handschrift irgendwie so mitzubekommen. Oder eben hier verschiedene Interpretationen oder verschiedene dann auch Wertigkeiten. Deswegen auf der einen Seite eben den mehr oder weniger Einstiegswein, auf der anderen Seite die Reserva-Qualität. Mhm. Und mit Duas Quintas fand ich es toll, weil du ja mehr oder weniger zwei Weingüter in einem hast. Also das eine Weingut, Quinta de Eva Mora. Ich übe nochmal.
Also ich würde sagen, es ist Quinta de Eva Mora.
Quinta de Eva Mora. Eva Mora. Genau, dankeschön. Ja. Liegt auf 150 Meter. Du hast Schiefergrundlage und auf der anderen Seite hast du Quinta dos Bonsares. Und da hast du eine Höhe von 600 Meter und Granitböden. Und das dann zusammengefügt mit dieser Rebsortenkombination, finde ich total spannend.
Ich glaube, ich würde Quinta dos Bonsares es nennen, dass das S wieder mit ins
Wort wird. Das S mit dem am Schluss, ja.
Ja,
Quinta dos Bonsares.
Quinta dos Bonsares. Aber gut, die Portugiesen werden sich jetzt totlachen an der Stelle. Aber das ist genau der Knackpunkt, was du gerade sagst. Das sind natürlich zwei schöne Unterschiede, was man auch so, finde ich, deutlich schmeckt, oder? Es ist, wir haben ja am Anfang viel über DNA und Herkunft gesprochen, aber das ist doch etwas, was wirklich direkt so auf die Flasche gebracht wurde, oder? So schmeckt es für mich.
Ich mag diese leichte, zarte Fruchtigkeit. Ich glaube, die kommt bei mir noch mehr zum Tragen, weil ich die gerade erst eingeschenkt habe. Du hast dieses leicht Blütrige und die Mandarinenaromen, so ein bisschen was Ananasiges mit dabei, hast ein bisschen was Rauchiges. Ich denke, das kommt aus dieser Kombination von Schiefer und Granit. So eine ganz, ganz angenehme Würze. Und der Wein ist nicht zu schwer, der ist nicht zu kraftvoll, nicht zu stoffig, sondern der hat so diese leicht zitrische Frucht. Wirkt sehr straff. Man hat ein bisschen dieses Salzige, wobei ich finde, der Begriff Salz in letzter Zeit viel zu überstrapaziert wird und jeder Wein hat irgendwie Salz. Aber es ist für mich ein in sich selber sehr geschlossener und stimmiger Wein, der wunderbar einfach singulär getrunken werden kann, was wir Deutschen ja auch gerne machen. Oder der einfach auch ganz, ganz wunderbar mit diesem, was man sich vorstellt, in Portugal kombiniert werden kann. Da haben wir von den Rebsorten auch den...
Ich gehe das total mit der Salzigkeit. Da gehe ich, also das ist halt mundfesternd, definitiv.
Man kriegt Appetit dabei. Also man fängt so an zu schmatzen. Das finde ich so schön.
Ich habe extra vorher gefrühstückt. Ja. Ich wusste, ich kriege Hunger. Ja, bei den Rebsorten hattest du ja vorhin schon, hatten wir ja schon den Querverweis mit dem Rabigato, ne?
Genau, Rabigato haben wir. Dann haben wir Viosinho, also Rabigato ist mit 60%, Viosinho ist mit 17%, Arinto 13% und Gordeja mit 10%. Also einmal richtig kutterbunt quer.
Richtig schön.
Aber trotzdem, ich finde alles sehr individuelle Rebsorten.
Mhm. Absolut, Arinto, Gordeja, total. Und so schmeckt es auch. Es ist vibrierend, es ist unangestrengt, aber trotzdem authentisch. Steht unheimlich schön im Glas da und für all die, die sonst auch gerne ein Säureproblem irgendwie hegen, ein Wein, der durch gerade diese mundwässernde Salzigkeit, Mineralität sehr spannend ist. Und der Unterschied zum Reserva? Ich finde, die Reserva hat schon auch zitrische Anklänge, ist dann an einem gewissen Punkt schon mit so einem Anflug von Cremigkeit versehen. Ist aber auch nicht wirklich in der Farbe, sind sie beiden weiß-golden. Ich finde, da ist die Reserva fast schon eine kleine Täuschung, ne? Weil Reserva wieder automatisch mit dem Holzfassausbau assoziiert wird. Und ich finde, Holz wirklich in keinster Form dominierend ist. Es ist eher, um Rückgrat zu schaffen und ein bisschen Kraft hinten rauszugeben, aber eher Kraft in Form von Struktur und nicht von Dominanz vom Holzeinsatz. So geht's mir. Jetzt selbst, wenn der Wein eine gewisse Temperatur bekommen hat. Was sagst du?
Es sind auch nur 25% französische und österreichische Eiche. Also es ist relativ reduziert eingesetzt, 75% Stahl dementsprechend. 9 Monate Feinhefe und ich finde, dadurch wirkt das ja wie so ein Gesamterlebnis. Da hast du auch 90% Rabigato, 10% Arinto und 3% Gouveio.
Perfekt ausgesprochen, Silvio.
Oh, danke schön. Ich hab gerade gestockt. Ich hatte so diese Grundangst mit dabei.
Nein,
und gar nicht. Und ich finde, wenn ich da reinrieche, dann habe ich, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn es lange irgendwie trocken war und dann kommt dieser Sommerregen und du riechst das, also nicht den Granit, du riechst das Gras, was damit einmal so dieses... So Spätsommer, also der Wein riecht für mich wie Spätsommer. Ich versuche das gerade so ein bisschen herzuziehen. Und hat da durch eine ganz, ganz angenehme Fülle und so eine gewisse Komplexität, aber er ist nicht wuchtig. Das mag ich daran. Also man spürt eine gewisse Struktur, man hat eine ganz eigene Gaumenpräsenz. Der Wein wirkt wunderbar langatmig, aber überhaupt nicht anstrengend.
Nee, weil es wieder dieses Mundwässernde hat, dieses Animierende. Ne? Das hat man natürlich auch verstanden. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir jetzt den Wein probieren würden, wie er vor 10 bis 15 Jahren geschmeckt hat, dann wäre da sicherlich in der Reservequalität auch noch mal ein bisschen mehr schmeckbares Holz gewesen. Das ist halt Gott sei Dank eine sehr, sehr positive Entwicklung in den letzten Jahren, dass auch da wirklich sich komplett fokussiert wird, dass Herkunft die Hauptrolle spielt. Und das schmeckt man, so wie du das sagst. Es ist genau diese Wärme, die man... Aber, mein Gott, das ist natürlich auch unser Beruf, den wir machen, ja, den Menschen zu vermitteln in Form von Bildern, wie etwas für uns schmeckt. Und ich finde, das ist wirklich, das ist genau so. Es hat halt wieder diese ganz bisschen diese warme Luft mit dabei, finde ich, die man dann noch merkt. Ne? Das weiß trotzdem, der Wein wirkt nicht brachial kühl. Ich habe Eisplaketten drumherum, also ist schon, ne, richtig temperiert, aber er hat trotzdem etwas sich sehr, was den Gaumen sich sofort wohlfühlen lässt. Mhm. So, das wollte ich sagen. Ja. Das macht, glaube ich, auch diese Wärme, diese Brise.
Ja. Und trotzdem eine präzise Eleganz. Toll.
Ja, sehr. Ohne Design zu wirken oder zu gemacht oder sehr, im Gegenteil, sehr authentisch.
Und ein Wein, den man nicht versucht mit Burgund, Bordeaux, Italien, Deutschland zu vergleichen? Ich glaube, aufgrund auch meiner fehlenden Portugal-Experience wüsste ich nicht, ob ich es blind da reingesteckt hätte, aber ich finde es sehr individuell und sehr, sehr authentisch, ja.
Ja. Obwohl authentisch natürlich dann auch wieder so eine authentisch kann dann auch so ein bisschen verwirrend wirken auf die Menschen, ne? Aber es ist schon dieses, weil authentisch, ne? Was ist alles authentisch, aber wenn man noch nicht da gewesen ist, aber es hat was, es ist definitiv Herkunft, ja.
Ja, ist die bessere Formulierung, stimmt. Das ist manchmal schwer mit diesen überstrapazierten Begriffen, ne? die halt überall genommen werden. Wenn man das dann trotzdem manchmal fühlt, überlegt man sich, soll ich den jetzt wirklich sagen?
Du, und vor allen Dingen in einem Podcast ist es auch, finde ich, immer die, das ist immer so die große Herausforderung, ne? Das mit einer gewissen Aufregung in einem interessanten Gespräch dann richtig aufzuarbeiten. Ich brauche auch immer ganz lange, bis ich mir den Podcast überhaupt anhören kann. Ich glaube, meine ersten Podcasts habe ich mir nach anderthalb Jahren angehört.
Das ist auch schwer. Also geht mir genauso. Ich darf die ja dann immer 2 bis 3 Mal hören. Und sich selber dazu akzeptieren, ist kein leichtes. Aber naja, drüber hinweg lächeln, ne? Und hilft entspannt.
Auf zum Roten, aber ich schmunzle trotzdem, weil ich irgendwie hoffe, du machst das ja jetzt schon eine Weile. Und den wievielten Podcast hast du jetzt eigentlich, nimmst du heute auf?
Das wird der 95. glaube ich.
Wow. Ja. Ich bin unheimlich dankbar dafür, dass du da auch so viel für die Sommelierie machst an der Stelle. Das ist auch für Fachkräfte, die den Sommelier-Beruf gewählt haben, für die es spannend ist, aber auch, dass trotzdem ein Zugang geschaffen wird für Menschen, die Wein interessiert sind, obwohl alle gerade in den Medien natürlich nur darüber sprechen, dass irgendwie der Alkoholkonsum rückgängig ist und dem Weinbau so viele Steine in den Weg gelegt werden. Ich finde das wirklich ein ganz, ganz tolles Format. Ja, finde ich schön.
Finde es auch toll, dass du mitmachst. Also, dass du damals mehr oder weniger ins kalte Wasser gesprungen bist und du wusstest ja überhaupt nichts. Es war ja noch keine Folge online, dich darauf eingelassen hast. Und also letztlich am Erfolg dieses Formates ganz, ganz, ganz fest dran beteiligt warst. Und dass du jetzt eben auf dieses neue Format, wo ich dann eben überlegt habe, Klar, also wir haben die ganzen Fachleute im Gespräch, aber seltens wird man ja, obwohl die Formate sehr lange sind, so richtig tiefgründig. Und viele Sachen wiederholen sich einfach auch, dass es eine tolle Sparte wäre, einmal im Monat eben was mit ganz, ganz viel Tiefgang zu präsentieren. Und deswegen eben vielen, vielen Dank an dich, dass du da, ihr habt alle viel um die Ohren und viel zu tun, die Zeit schenkst und mit mir hier durch Portugal reist, gedanklich und jetzt gerade auch wie nur viel. Dankeschön.
Also wirklich, ja, also ganz, ganz total schön, gerne. Also super gerne und ich, mir tut das ja dann auch gut in dem Augenblick, wenn man gerade Jahresende, brauchen wir ja nicht drüber sprechen, da sind wir ja alle in Action, aber ich finde es schön, dass man sich dann sich selber auch die Zeit nimmt, sich auf so ein Thema so einzulassen. Bei mir kommt das manchmal ein bisschen zu kurz, weil, ja, mit dem Tagesgeschäft und allem, aber das ist so wichtig und ich hoffe auch gerade, dass da auch Menschen inspiriert werden einfach auch dafür, weil es wirklich natürlich total viele tolle Persönlichkeiten in dem Land gibt, über die man am Gast sprechen kann, die man vielleicht auch unterstützen kann, wo man vielleicht auch seine eigene, die Küche, die man präsentiert mit, unterstützen kann und vielleicht einfach Highlights auch setzt im Weinservice.
Und für sich selber, so wie du sagtest, dass du sehr intensive Reisen in Portugal hattest, ja teilweise dort gelebt hast, und das dann mal wieder so richtig vergegenwärtigen, vor Augen halten, wie schön die Zeit war, wie schön die Reisen waren. Also allein dadurch, dass man mal wieder über die Gebiete liest, über die Weine, die alten Aufzeichnungen nochmal anschaut und schaut. Also
oh, ich wünschte, ich hätte das alles digital. Das ist wirklich der Horror. Ja. Für alle, die zuhören und überlegen, ob sie Verkostungsbücher führen, macht es digital. Es ist so schön, wenn du
iPad ist das Beste. Also, oder eben,
ja, aber das habe ich jetzt halt
durch. Also ich habe auch angefangen, das komplett digital zu machen und arbeite da mit, weiß nicht, ob wir es sagen dürfen, da können wir ja bestimmen, mit GoodNotes. Das ist für mich so eine der besten Apps. Das habe ich von meinen Kindern aus der Schule adaptiert sozusagen. Die arbeiten auch noch mit irgendwelchen Tablets. Und da, du hast weniger Papierkram, du kannst Sachen schneller finden. Es wird selbst deine eigene, meine schreckliche Handschrift wird identifiziert und von dem her kann ich
wirklich, sehr empfehlen. Du schreibst in das Pad rein?
Mittlerweile ja. Also da auch ganz konsequent und kann das da auch archivieren, zusammenfassen. Und wenn ich irgendwie nach Portugal suche, dann zeigt es mir alle Ordner an, die ich da irgendwie habe oder alle Weine. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Also man hat eine ganz eigene...
Ganz, ganz wertvoller Tipp.
Ja, also man hat viel mehr Zugang dazu und allein vom Tragen. Ich bin halt normalerweise ein Nostalgiker. Ich mag Bücher und wie vorhin sagte, ich habe noch meinen alten Weinatlas Hugo Johnsen 1972. Ich habe auch eine neuere Ausgabe, aber den wollte ich trotzdem rausgraben. Aber aus der Pragmatie heraus finde ich halt so ein Tablet eigentlich sehr, sehr praktisch.
Du, ich gehe da total mit, weil ich habe auch dieses phänomenale Buch von Wolfgang Hubert und David Schwarzwälder, Portugal und seine Weine. Großartig, ne? Also das möchte ich überhaupt gar nicht missen an der Stelle. Aber wenn du in kürzester Zeit etwas aufarbeiten möchtest und vielleicht keine Inhaltsverzeichnisse gepflegt hast, ist es schon durchaus praktisch, wenn man einfach auf die Notiz eines Weingutes geht oder die Region und das dann entsprechend zuordnen kann. Das muss ich sagen, habe ich jetzt auch angefangen. Aber kannst du den Namen der App bitte nochmal sagen?
Good Notes, also gut.
Good Notes, danke. Notes. Gut. Ja. Siehst du? Gleich mitnotiert.
Also große Empfehlung. Und du kannst halt, danke. Also wenn du verkostest, finde ich eben so spannend, manchmal sitzt man ja, du kannst parallel da irgendwas im Netz suchen und kannst diesen Teil dann auch ausschneiden, irgendeine Erklärung über eine Rebsorte zum Beispiel. Und kannst das dann dort auf der Seite mit einfügen, so als würde ich einen Papierschnipsel haben und das dort mit einfügen.
Du kannst halt ganz toll einfach die Sachen, Handouts selber zusammen erarbeiten, die du dann nicht wieder zusammensuchen musst und kannst alle wichtigen Komponenten damit einfliegen. Bin ich total mit dabei. Spannend. Jetzt haben wir einen kleinen Ausflug gemacht und springen doch direkt in die
Rotweinwelt
zum Rotwein von Ramos Pinto.
Obwohl ich immer wieder begeistert von dem Weißwein bin, ist für mich rein tiefenemotional das Douro trotzdem ein Rotweingebiet. Und ich versuche da dann auch immer meine Vorstellung damit zu aktualisieren, versuche das immer zu greifen, versuche das zu sehen, was ich mir da selber irgendwie mal so rastermäßig abgespeichert habe. Und bei den beiden Weinen, fand ich, hat man genau das wiedergefunden. Also es hat für mich dieses Duros, hat für mich dieses portugiesische Feeling durch und durch.
Mhm. Aber auch da deutlich entschlankt, ne? Also da merkt man auch diesen Prozess, den der Rotwein aus dem Dorotal hinter sich gebracht hat an der Stelle, ne? Das ist etwas, was jetzt nicht irgendwie weichgespült schmeckt, etwas, was eine gewisse Markanz hat, eine gewisse Straffheit in den Tanninen, was wässert, aber was trotzdem einen unheimlich schönen animierenden Trinkfluss generiert im Jahrgang 22.
Innerhalb schon 13 Volumenprozent Alkohol, also auch nicht zu gehaltvoll, nicht zu mächtig. Holz recht moderat, 20% Barrique, 30% großes Holz, 50% Edelstahl. Das Ganze 12 bis 13 Monate.
Ich finde das ein sehr, sehr schönes Beispiel für modernen, in der Tradition verwurzelten Rotwein.
Mhm.
Definitiv.
Und die von dir vorhin angesprochenen traditionellen Rebsortenkombinationen, Touriga National, Touriga Franca, Tinta Rorige und Tinta Barocca.
Und sie haben alle, ne, sehe ich, jede einzelne Rebsorte gibt so den eigenen Fingerabdruck, ne, noch mit dazu, ne? Dieses wirklich Violette in der Aromatik, was da so strahlt, was überhaupt nicht überladen wirkt, was wirklich einfach nur so richtig super strahlend ist, finde ich sehr faszinierend. Das ist etwas, was gerade wo es so heiß dort auch ist, tagsüber, natürlich kühlt es sich auch nachts ab, aber das ist schon so eine definierte Frucht zu zeigen. Das wird natürlich gut sein in Zukunft, dass diese Weine noch mehr am Markt sind und hoffentlich immer mehr Menschen das auch probieren, weil oft haben Menschen ja einfach Angst vor brachialem Tannin, ne? Und das wurde vielleicht auch in den letzten Jahren, oder jetzt ist schon eine Weile her, aber so, dass das wurde da vielleicht dann, wenn du, da hat vielleicht der ein oder andere das ein bisschen übertrieben, aber das ist jetzt so, das ist wirklich ganz, ganz elegant.
Ich mag diese Kombination aus zum einen dem Farbbild, dass das von der Frucht dann letztlich auch bestätigt wird und gespiegelt wird und dann ja, diese samtigen, seidigen, weichen Tannine.
Ja.
Der Biss dabei, der unglaublich appetitlich ist. Und was ich spannend finde, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, für mich nur eine Gegebenheit, wenn ich jetzt im Bordeaux zum Beispiel probiere, kann ich sehr gut herausschmecken, ob das jetzt eine Cabernet-lastige Blend oder ob das ein hoher Merlot-Anteil dran ist, ob da viel Cabernet Franc drin ist. Und hier habe ich mehr dieses Gesamterlebnis. Also es schmeckt für mich wie eins. Ich habe keine singuläre Rebsorte, die so krass heraussticht. Ich weiß nicht, wie dir es geht, weil du ja mehr Erfahrung mit portugiesischen Weinen hast. Ob du sagst, Touriga National habe ich total in der Nase, aber ich schmecke da eigentlich mehr das Gesamterlebnis.
Geht mir auch so. Es ist das Gesamtkonvolut. Das ist auch so eine spannende Herangehensweise. Was macht ein Wein... Perfekt ist ja, ne? Perfekt ist da, wenn es anfängt, langweilig zu werden, sagen ja einige. Mhm. Lassen wir die Definition mal so dahin, aber dieses so, was ist so, was macht ein Wein wirklich zu diesem Wein? Und ich finde es immer sehr, ohne jetzt Rankings hervorzuholen an der Stelle, aber wenn ein Wein sich am Gaumen so präsentiert, dass er nicht vordergründig nach einer Rebsorte schmeckt, dass er nicht vordergründig nach Holz schmeckt oder anderen Komponenten, ne? Dann ist es immer, finde ich, ein Weg oder eine Interpretation, die unfassbar schön ist. Ich versuche jetzt das Wort perfekt zu vermeiden, weil, wie gesagt, ne, nochmal an mein Intro, bevor ich den Satz angefangen habe, zurückgehen, aber es hat etwas, was unheimlich viel über die Weinqualität aussagt, finde ich. Mhm. Ist eine Erkenntnis, die ich in den, ich weiß gar nicht, ob es dieses oder letztes Jahr war, wo ich dieses Gespräch darüber geführt habe. Ich glaube dieses Jahr, aber das ist etwas, wenn es so eine gewisse Vollkommenheit hat. Und ich finde es sehr beachtlich, dass das jetzt, ich diesen Verweis am Gaumen, also mein Gehirn mir diese Assoziation zuspielt bei einem Wein, der jetzt nicht hunderte von Euro schmeckt, kostet. Mhm. So. Mhm. Großes Kompliment an der Stelle.
Kann ich nachempfinden. Das ist wie so ein perfekter
Meine ganz persönliche, Chor. Ja.
Ja. Also wenn man so einen Chor, wo keine Stimme wirklich raus tönt, sondern wo du so dieses Gesamterlebnis hast, dass du fast Gänsehaut bekommst und dass dieses, also ich, wenn die Stimme halten können, so ist es wie bei dem Wein, der die Frucht einfach halten kann am Gaumen und da aber trotzdem so ganz leicht vibriert, ja? Nee, das finde ich, also stimme ich dir voll zu.
Und das ist auch ein Rotwein, den du ohne Komplikationen zu Fisch servieren kannst. Das okay. macht richtig Spaß.
Aufgrund der Struktur oder der Aromatik?
Struktur als auch Aromatik. Aber ich glaube, es ist das Mundgefühl, was transportiert wird, was nicht den Fisch in der Struktur kaputt machen würde oder überstrahlen würde, sondern etwas, was, wenn es wirklich jetzt, ich meine jetzt nicht den Aalblau, oder, ne? aber etwas, was jetzt noch eine gewisse, also was einen gewissen, noch durch die Zubereitung eine gewisse Aromatik mit sich bringt, dass das sehr, sehr gut funktioniert an der Stelle, weil es einfach auch diese seidige Struktur mit sich bringt, die vielleicht auch nur so ein bisschen noch gestaltet und würzt.
Ja. Spannend dann aber wiederum, finde ich, wenn man zum Reserva wechselt. Also natürlich haben wir ein anderes Jahr, ein 21er Jahrgang. 22, das fand ich erschreckend, noch als kleiner Rückblick, war das regenärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Die hatten 68% weniger Regen. Was krass ist. Also 68% ist schon richtig heftig. Aber zum Reserva, 21er Jahrgang, dass man den Unterschied so wunderbar greifen kann, also dass der Reserva einen ganz anderen Ausdruck hat. Also er hat eine ganz andere, finde ich, Textur, er hat eine andere Grundcharakteristik, ein anderes Aroma. Du hast jetzt natürlich auch mehr Holz, du hast 50% neues Holz, 30% französische gebrauchte Eiche und 20% Edelstahl. Und das spürt man, die Rebsortenkombination ist ziemlich die gleiche, aber du hast mehr so diese zimtigen, diese würzigen, diese tabakähnlichen, diese rauchigen Aromen.
Aber ohne, dass das Tannin dir die Zunge zu betoniert, ne? Auch da wieder so eine ganz filigrane Anflug von mundwässernden Komponenten, die etwas austrocknen, aber dann nicht ermüdend sind, was ich sehr, sehr schön finde an der Stelle. Etwas, was geht da total mit, dass du sagst, dieses so, dass diese Aromatik auch, ne, dass das so ein bisschen dieses Ätherische noch mehr mitbringt, auch so mehr so diese Tee-Aromatik, aber ohne opulent zu sein, ohne ermüdend zu sein. Und ich finde das gerade auch, wenn, ne, ich weiß, 22 war mit wenig Regen, 21 dann dagegen. Ja, es ist halt, das Dorotal ist halt auch einfach super kack, aber das ist, ich finde, sie haben da eine sehr, sehr schöne Balance reingebracht, wie das auch an einer gewissen Form zeitlos ist. Das, was wir am Anfang besprochen haben, dass so Weine auch extrem gut reifen können. Also den 21er, die Reserva, das ist ja etwas, was sich über einen sehr konstanten Zeitraum unheimlich schön entwickelt. Wenn dann so ein bisschen die Frucht zurückgeht, aber dann diese ätherischen Noten noch intensiver werden. Und dann wird nämlich, glaube ich, auch das, was gerade so als mundwässernd beschrieben wird, das wird dann dem Wein am Ende nochmal im Alter eine ganz tolle Frische mitgeben. Also eine tolle Momentaufnahme, die Weine jetzt, auch wenn sie jung sind, in dem Zustand zu probieren. Aber ich würde es wirklich auch unterschreiben, dass wir da definitiv auch Langstreckenläufer haben, die auch ganz ohne Probleme im Chambrère vergessen werden können für einen Augenblick.
Ja, die Tannine, die sehr reif wirken, aber trotzdem unglaublich beständig. Auch am Gaumen schon beständig, aber nicht aufdringlich sind.
Hat, glaube ich, auch viel mit der physiologischen Reife zu tun, ne? Wie die Trauben dann gelesen werden, da schmeckst du, dass da nichts, da ist alles wirklich bis zum Traubenkern braun, da hat die Traube eine tolle Aromatik gehabt. Das wird genau aufgefangen, ganz eindeutig. Mhm. Danke dafür, lieber Silvio. Mhm. Nachdem wir die zwei Roten ja sehr erfolgreich verkostet haben, durfte ich ja in meiner Paketbox noch eine absolute Ikone auspacken, die natürlich mein Sommelierherz sehr erfreut hat. Also noch zusätzlich, aber das ist etwas, wo ich natürlich sehr dankbar bin, wenn ich hier im Podcast mit dir sitze, dass ich sowas probieren darf und das schön finde, weil es ist ja oft so, dass viel über Weine gesprochen wird und man sie dann nicht probiert am Ende. Ne? Wobei ich auch sagen muss, dass ich das jetzt sehr intensiv in dem letzten Jahr durchlebt habe und wirklich viele neue
Ikonen probieren durftest wahrscheinlich.
Ikonen probieren durfte, ja, genau.
Ja.
Und ich durfte eine Flasche vom 2018er Urtiger auspacken aus dem Hause Ramos Pinto. Den hatte ich auch in der Tat, deswegen bin ich noch dankbarer. Den hatten wir, als wir in Portugal waren letztes Jahr. Den haben wir nicht probiert. Wir hatten ein phänomenales Tasting dort vor Ort, was wirklich einen ganzen Mittag, also von früh bis so um 14 Uhr ging, glaube ich, oder 13 Uhr, was sehr beeindruckend war, was aber natürlich einen starken Fokus auch einfach auf der Geschichte des Hauses hatte, wo es natürlich um die Bekanntheit als Portweinhaus ging. Ne? Und dadurch, dass sie ja natürlich nochmal eine ganz besondere Entwicklung auch durchlebt haben, was Etikettengestaltung anging, Werbung und dann später auch halt diese erste Adriano-Kollektion, die nach Brasilien gegangen ist und komplett durch die Decke gegangen ist. Ist ja eine sehr besondere Geschichte, die da in dem Haus steht. Und ja, wir haben da auch runterprobiert bis 1923. Das ist natürlich etwas, was du auch so nicht vergisst. Ja, das war fantastisch. Und deswegen jetzt so einen Wein zu probieren aus dem Haus, was das erste Mal gefüllt wurde in 2018. Ich riech und schmeck mal rein.
Es gab 3000 Flaschen davon, 3100 Flaschen davon. Hm. Urtiger heißt Brennnessel, was der Einzellage, in dem Sinne eine Einzellage, zuzuordnen ist, die nahe der Quinta do Bom Retiro ist. Spannende ist dabei, dass du größtenteils 100-jährige Rebstöcke hast. Einige sind vor der Reblaus gepflanzt worden und du hast 63 indigene Rebsorten.
Aber es ist nicht die, weil der Wein heißt ja Urtiga und es ist nicht von Quinta da Urtiga, die 33 gegründet wurde und ist in dieser Subregion Cima de Corvo.
Ja.
Ja, ist ganz spannend. Ich habe nämlich das Ramos Pinto, ich bin ein alter Streber, dieses Ramos Pinto Programm mit den Douro-Weinen. Und da stehen nämlich auch genau die Quinta de Eva Moura und Quinta dos Bons Ares. Und dann hast du Quinta da Otirga auch noch mitgenannt. Und dann ist da eine ganz spannende Map mit dabei. Eine Karte, wo das Douro-Tal abgebildet ist und du hast halt die Region, Quinta de Urtiga ist halt sozusagen fast gegenüber von Pinau. Also einmal über den Fluss rüber und dann ist auch die Bom de Retiro und dann gehst du weiter runter in die nächste Subregion des Douros und dann kommt erst Quinta dos Bons Ares und dieses Erva Moira.
Spannend.
Und die sind halt auch, gehören eindeutig zu dem UNESCO-Weltkulturerbe seit 2001. Und das ist eine Abgrenzung von 4 Hektar, die eine Höhe von 290 bis 324 Meter hat. Und es ist halt ein Weinberg oder ja, ein Weinberg, der wo wirklich komplett silty loam und naturally high acidity mit genannt wird. Und das ist alles, diese 3,4 Hektar sind komplett mit, sind wurzelecht. Mit 63 verschiedenen autochthonen Rebsorten. Und das Durchschnittsalter sind 100 Jahre.
Wahnsinn, oder?
Irre. Wahnsinn, ja, total. Also ich bin sehr erfreut darüber.
Ja. Natürlich schade, wenn man den jetzt direkt aufmacht und dann wahrscheinlich erstmal nur diese übermannende Frucht und Intensität, diese dunklen Früchte und dieses kirschflaumige, himbeerige, würzige, erdige in der Nase hat und den Druck einfach spürt. Aber ich finde, diese fast 16 Volumenprozent kommt gar nicht so krass rüber, sondern er wirkt extrem ausgewogen und in sich selber so ganz komplett stimmig.
Ich finde ja, wir Sommeliers sind ja sowieso, wir müssen ja, das ist ja immer eine Momentaufnahme für uns, ne? Wir probieren einen Wein auf der Messe, wir probieren einen Wein im Weingut und wie viel Zeit haben wir, einen Wein zu bewerten? Wann machen wir für uns aus, dass das ein großer Wein ist an der Stelle? Ich muss sagen, im Laufe der Jahre hat sich das für mich sehr stark rauskristallisiert, dass wenn du einen wirklich sehr besonderen Wein hast im Glas, egal ob er frisch geöffnet ist oder ob er schon länger auf ist, ich finde schon dieses kurz danach, dieses frisch geöffnete, gibt dir schon einen sehr, sehr tiefen Einblick. Der Wein ist nicht komplett verschlossen. Natürlich kann dir das passieren, auch bei großen Weinen. Aber ich finde, du dann muss ich halt schalten als Sommelier. Dann kommt das Gespräch mit dem Gast, ob er fein damit ist, dass wir ihn in die Karaffe geben und dekantieren oder karaffieren. Mhm. Aber dieses Aromenspektrum, was mir jetzt schon von der Tiefe und der Komplexität in die Nase strömt, ich habe das Burgunderglas genommen bei mir, was jetzt wirklich so das Bauchigste ist von allen. Und es ist so definiert in den Aromen und du merkst richtig, ich finde immer, so einen großen Wein, das ist dann genau das, der Indikator bei einer Verkostung, was dir diese Engmaschigkeit eines Weins in der Struktur, weil du merkst, wie so ganz, ganz viele Bilder auf einmal aufploppen und du erstmal realisieren musst, wo ordne ich das jetzt ein? Was ist denn da gerade und was will es mir denn sagen? Und das ist, da wird gerade ganz viel von dieser Festplatte, die wir in der Flasche haben, wird gerade ganz, ganz viel transportiert. So geht es mir gerade.
Ich finde das Bild mit den Bildern schön. Das, also so geht es mir genauso, dass wenn ich am Wein rieche, dann kommen Bilder. Und das sind nicht irgendwie, dass ich mit einem meine Kirsche sehe, sondern das sind irgendwie Bildgemische oder Emotionen, die dann so verbildlicht werden und wo ich das Gefühl habe, dass ich den Wein betrachten kann. Ja.
Voll.
Du erklärst, was ich fühle. Toll, schön.
Und Emotion, finde ich, hast du gerade ein sehr, sehr gutes Stichwort dazu gesagt. Wein ist immer Emotion. Ohne Emotion kann ich jetzt, obwohl ich weiß auch für einige gut befreundete Menschen, die würden das auch so als Sommeliers mit unterschreiben. Aber Wein lebt von Emotionen und das, was wir in unserem Leben riechen, schmecken, erleben, fühlen, das ist etwas, was wir am Ende, was natürlich oft zu kurz kommt, wenn ein Gang gerade schon abgerufen ist und du die Kurzfassung hinlegen möchtest und nicht jeder Gast möchte auch die ganze Geschichte davon hören, weil er vielleicht schon ganz lange was übers Essen erzählt bekommen hat und dann nicht noch 20 Minuten was über den Wein hören möchte. Ist ja immer sehr individuell. Aber das, wenn wir es schaffen, das, was da gerade in diesen paar Sekunden, wenn wir den Wein auf der Zunge haben und eine Einstufung vornehmen müssen, da kommt genau das alles zusammen, diese Emotionen, was wird in dir geweckt, was hast du davon schon mal erlebt, was hast du schon mal geschmeckt, in welcher Situation, mit was, woran erinnert es dich, was macht es, wie kannst du es einsetzen, ist es ja, gut oder schlecht, möchte ich gar nicht an der Stelle sagen, aber es ist so, es ist dieses so positive, negative, ja, da kommt ganz, ganz viel. Ich merke auch, es wird auch immer komplexer bei mir, was es mit mir macht. Also, und es liegt sicherlich nicht nur daran, dass die Weine hochwertiger werden, sondern es liegt einfach an einem Raum, der sich in einem Sommelier entwickelt, wie man über Wein und die Geschichte dahinter und das Terroir und das Klima denkt. Und das ist genau, das ist, um wieder an den Anfang bei dir zu dem Thema Fühlen zu kommen. Ich weiß noch, wo ich meine Sommelier-Ausbildung gemacht habe in der Deutschen Weinschule. Ja, also da redest du natürlich über ganz viele Sachen, die du gelesen hast und vielleicht redest du über Sachen, die du noch nie probiert hast. Aber du merkst ja erst im Laufe, wenn du praktizierst, was das eigentlich alles bedeutet und was das, welche Zusammenhänge es hat. Und da schließen sich natürlich dann Kreise, so wie ich jetzt sage, Mensch, jetzt probiere ich den Urtiga und das rundet am Ende dieses komplette Präsentation des Hauses für mich ab.
Großartig formuliert. Als du sagtest, ich lasse das dann mehr zu mit meiner Erfahrung oder eben auch mit meinem Weinbewusstsein, was sich eben auch multipliziert durch die vielen Weine, die du probierst oder das, was du liest, ist, dass man diese Tür öffnet, dass man das Unterbewusstsein dazu abrufen kann, was du halt irgendwann alles erlebt hast, was du gelesen hast und diese Verknüpfung und Verbindung damit herstellst und deswegen mehr siehst und mehr fühlst. Und das letztlich aufgrund dessen, weil du bewusst trinkst, also weil du versuchst, es eben auch zu nicht zu analysieren, aber zu fühlen einfach oder zu kategorisieren oder zu verstehen in einer gewissen Form.
Voll, verstehen, genau. Superschön.
Schönes Beispiel auch der Wein dafür, was in Portugal gerade passiert, dass das ja mehr oder weniger der Vorreiter für den Rest Europas ist, wie man mit warmem Klima umgeht, also wie man versucht, den Klimawandel irgendwie in den Griff zu bekommen. Nicht nur, dass man dort teilweise versucht, Hybridreben aus traditionellen und Piwi-Rebsorten herzustellen, sondern dass man eben damals vor 100 Jahren schon hingegangen ist und jetzt in diesem Weinberg, also für den Urtiga, eine Rebstockdichte von 12.500 Stöcke hatte. Und das ist ja was man mittlerweile überall praktizieren möchte, was man auch, oder was viele Winzer praktizieren möchten, um gegen den Klimawandel, gegen die Wärme und die neue Situation anzukämpfen. Also das fand ich sehr, sehr interessant, dass in Bordeaux hast du ja teilweise Rebstöckdichten von 6.000 bis 9.000 und hier mit 12.500, das ist schon echt dicht.
Mhm. Siehst du, das habe ich früher gar nicht kapiert. Ich weiß, das war noch eine Prüfungsfrage, dass man über gemischten Satz sprechen soll. Und ich habe nur über Österreich geschrieben, wo es mir total bewusst war, aber ich konnte es nicht richtig, das muss man manchmal, gewisse Sachen dann auch erst verarbeiten, verordnen, zuordnen und das ist eigentlich eine super schöne, so wie du es sagst, das ist eine super schöne Nachricht auch, das zu lesen, dass es halt auch wirklich so alte Rebstöcke sind und dass die Arbeit sich gemacht wird, weil das ist ja viel körperliche Arbeit, die da stattfindet und da geht halt nicht die Maschine durch. Das ist alles Handwerk.
80% der Weine, die in Portugal produziert werden, werden von Hand produziert. Also nur 20% von dieser gesamten Masse ist mit Maschinen. In Deutschland sind es 10%, die mit der Hand produziert werden. Und der Rest ist Maschine. Und das ist sind dann halt entweder so, ich sag mal, fanatische Produzenten wie eben viele VDP-Weingüter oder eben die Steillagen, die es glücklicherweise noch gibt, aber Großteil ist Maschine und einmal durch.
Wahnsinn, oder? Also jetzt, wenn du dir auch überlegst, so wie von der Preisgestaltung, ja, stark. Aber Frage an dich, was wäre für dich jetzt noch ein, also wir haben jetzt Ramos Pintos sehr intensiv beleuchtet, was ist denn für dich noch ein portugiesischer Ikonenwein?
Schwierig.
Oder findest du, gibt es das überhaupt, oder dass man jetzt so, ne, wie wenn jetzt der Heilige Gral, wenn wir über Sassicaia in Italien sprechen?
Also man kann jetzt natürlich ein, zwei, drei teure Weine irgendwo nehmen und kann die irgendwie ausloben. Mhm. Aber ich finde, du hast nicht die Situation wie in der Toskana, dass du halt diese inszenierten Weingüter hast, die du irgendwie als Super-Icon, was auch immer, rausstellst. Es ist für mich genauso schwierig wie zum Beispiel, ich finde es teilweise in der Champagne, finde ich es total schwer, diesen ikonischen Champagner herauszulösen. Es gibt natürlich großartige Häuser, es gibt Prestigemarken, aber du hast dort ein Mittelklasse-Segment, wo die Champagner zwischen 50 und 150 Euro kosten, die großartig sind und außergewöhnlich sind. Und das ist dann manchmal so ein Name-Dropping, aber so, weil du eben die Toskana angesprochen hast, so was Explizites, Herausleuchtendes, hast du da gar nicht. Oder ich finde jetzt auch wie in Spanien hast du es teilweise, dass du da Begasici oder was auch immer hast.
Genau.
Das hast du dort vielleicht für dich oder finde ich auch nicht. Oder wenn du ins Barolo gehst, hast du 3-4 Namen, die da richtig herausleuchten und die über die Maßen glänzen. Hast du das? Also hättest du Icon Wines von Portugal, wo du sagst, die muss man once in a lifetime probiert haben?
Ich hatte einmal eine sehr schöne Situation, da rührt wahrscheinlich die Frage auch in meiner Vorbereitung, etwas, wo ich, das war eine Situation kurz bevor der Lockdown kam und wir hatten ein Fotoshooting für das Gourmillot-Magazin und Iris Berben war mit dabei und ist ja auch ein bekennender Alentejo-Fan. Und da gab es eine Flasche Peramanca aus 2014. Und dadurch habe ich mich damit dann nochmal, da war natürlich sofort so diese Portugal-Connection wieder auf einmal, ne, in meinem Leben, die da aufgeploppt ist. Und da war es natürlich sehr spannend, dass ich habe das auch bis jetzt wirklich nur einmal und das war da probiert. Das war sehr besonders. Das fand ich. Das war schon so wahrscheinlich bis jetzt once in a lifetime Moment, aber mal gucken, was da noch kommt. Aber jetzt im Vergleich zu sagen, ob es inwieweit das jetzt mit DRC, Mouton Rothschild oder Dasikaya oder wie sie alle heißen, mithalten kann, habe ich jetzt mir auch versucht, Gedanken drüber zu machen in der Einordnung. Ist die Frage. Ich fand es nur spannend und mich hat interessiert, was du dazu sagst. Deswegen, so, das wäre jetzt so der Name.
Da tue ich mich in Portugal schwer. Also, dass ich sage, okay, die und die sind die absoluten, aber wahrscheinlich wäre ich dafür jetzt auch gebasht.
Nein. Egal. Das müssen sie ja zum Maulen haben.
Das bleibt drin.
Das bleibt drin.
Genau.
Schön.
Der ganze Schall kann raus, aber das bleibt drin. Gut. Jo.
Ja, sehr gut. Aber ich glaube, wir sind auch ganz gut, finde ich, unterwegs. Wir haben jetzt, wir haben sehr viele Teile.
Ich denke, jedes kleine Gebiet von den 32 sollte man jetzt auch nicht unbedingt noch durcharbeiten, obwohl man wahrscheinlich also ganz viele Entdeckungen dort macht. Gerade wenn es so in diese Richtung um Lissabon gibt, wo es ganz viele kleine Gebiete gibt, die großartig sind, die ganz spannend sind. Was vielleicht unbedingt noch ein Thema sein sollte, finde ich, ist bei Rada, Douro und Alentejo.
Ja.
Da vielleicht irgendwie so ein Gedanken, weil wenn man Vinho Verde, wenn man das Douro hat, wenn man die Gebiete noch mit dabei hat, dann hat man, glaube ich, schon einen ganz, ganz großen Teil Wissen Portugal mitgenommen. Oder siehst du das anders?
Ja, doch, das stimmt. Da bin ich bei dir.
Beim Douro, um da vielleicht mit zu beginnen, ist natürlich Touriga Nacional und Encruzado als dominierende Rebsorten. Baga jetzt langsam wieder am Kommen. Und das ist für mich ein Gebiet, was halt schon recht groß ist mit 20.000 Hektar, aber durch diese Granitböden mit einer ganz eigenen Aromstruktur ausgestattet ist.
Ja, und da musst du auch einfach sagen, im Douro, das wusste ich gar nicht. Das habe ich auch erst vor Ort dann halt, wo wir uns über die klimatischen Bedingungen nochmal unterhalten haben, dass sie wirklich sehr kalte und nasse Winter haben und dass die Höhenmeter einfach auch nochmal einen Ticken höher sind und wir uns so zwischen 400 und 500 Metern über dem Meeresspiegel bewegen, was natürlich gerade diese beträchtlichen Tag- und Nacht-Temperaturunterschiede natürlich so ein Indikator für eine sehr hohe Traubenqualität sind. Ne? Das ist ein, wir haben das ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber das sind einfach sehr prägnante Weine, kommen einfach aus dem DAO. Das ist wirklich, das sind Meilensteine und das ist wirklich etwas, was immer unter den, also unterm Radar läuft. Das wird viel zu wenig getrunken. Also ich habe auch gerade so vom, jetzt so im, in der Vorbereitung, wenn ich nochmal so geguckt habe, es gibt wirklich ganz, ganz wenige Restaurants, wo Portugal einfach präsentiert ist. Also du hast natürlich die einen, die auch Nieuport mehr zeigen, aber da ist dann auch immer noch sehr viel Luft nach oben an der Stelle.
Ja, ja, und wenn Portugal drauf ist, dann ist es Duo drauf, dann ist Vinho Verde drauf.
Ja.
Und wenn sie irgendwie kreativ sind, dann ist vielleicht noch irgendwie Alentejo, aber das wahrscheinlich, weil die Verfügbarkeit aufgrund der Größe des Gebietes gegeben ist. Aber da so als eine der traditionsreichsten Regionen Portugal finde ich total unglaublich spannend und da wiederum nochmal ausgelobt mit einem unglaublichen Preis-Leistungs-Verhältnis. Also es gibt dort Weine, selbst zwischen 10 und 20 Euro, die im Vergleich mit vielen anderen Gebieten, wo die Weine das doppelte, dreifache, vierfache Kosten durchaus aufnehmen kann. Man soll sich immer übers Geld definieren. Aber die Authentizität kann damit einhergehen und es macht Spaß. Und was du vorhin eben erwähnt hast, die Encrusado, die es dort gibt, Weißweine aus dem DAO, großartig. Also nicht nur immer diese Rotweinpräsenz.
Da findest du aber wirklich, wenn du mal so einen Querschnitt machst in den Weinkarten und dir die Zeit nimmst, reinzugucken, gibt es nur ganz, ganz wenige. Kannst du an einer Hand abzählen, wer da eine größere Anzahl an Positionen auf der Weinkarte hat. Ja, da hätte ich gar nicht so weit gedacht an der Stelle, weil, ja, dass das doch so noch unterrepräsentiert ist.
Liegt das an den Sommeliers oder an der Verfügbarkeit so rein prognostiziert? Also ist es in dem Sinne, dass es einfacher ist, Weine aus dem Rhonetal zu präsentieren oder aus dem Piemont? Oder gibt es die Weine in der Tat nicht in Deutschland?
Ich denke schon.
Du bist ja sowieso so ein kleines Trüffelschwein und guckst ja immer.
Ja, genau. Also sind wir nicht.
Weine gibt. Ja, ja, da.
Also ich finde, das macht uns ja auch aus, weil das ist das Ding. Wir sind ja Trüffelschweinchen. Also der Sommelier sollte ja. Es gibt ja nichts Langweiligeres, als wenn man das nur das irgendwie, was uns der lokale Handel vorsetzt, nutzen würden in unseren Weinbegleitungen. Und deswegen sind wir ja eigentlich auch alle immer viel unterwegs, damit wir möglichst viel Individualität mit reinbringen. Und die Verfügbarkeit, ich denke, dass wenn man sich da ein bisschen kurz vor den im Zeitalter des Internets dran setzt, es ganz charmante, tolle Importeure gibt für gerade ganz besondere Häuser, wo es kein Problem sein sollte. Ich möchte jetzt nicht in der Halb dieser Serie, wo Schlumberger im Rücken mit supportet, möchte ich jetzt die anderen nicht noch mit nennen, aber da gibt es durchaus sehr charismatische, schon sehr lange im Business tätige Sommeliers, die auch importieren.
Also Verfügbarkeiten sind da.
To make it short, ja.
Ist für dich das Beirada der Spiegel des DAOs? Also es sind natürlich andere Bodentypizitäten, du hast dort mehr Kalk, mehr Lehm und so weiter, du hast Meeresnähe, du bist tiefer gelegen. Oder würdest du die gar nicht so miteinander irgendwie vergleichen?
Na, da hast du ja eher so ein maritimes Klima, ne? Und du hast zwar auch diese regnerischen Winter, aber es ist halt deutlich wärmer im Sommer. Und man differenziert jetzt nicht unbedingt so von diesem super trockenen. Was, obwohl, das Beirada ist schon auch sehr karg. Wo wir da waren, das war in 2017, das war, ich weiß nicht, der Boden, die Pflanze, der Boden ist aufgerissen, es war super spröde alles. Aber du hast halt, das kommt halt, gerade wenn du diese warmen Sommer hast, kommt es halt diesen tollen Rebsorten wie Baga, die Spätreifen entgegen, ne? Das ist schon ziemlich gut. Und deswegen ist ja auch gerade dieses Prägnante, was wir vorhin im Geschmack beschrieben haben, dieses dickschalige, bärige, die kleinen Beeren, die halt bei dieser Hitze nur entstehen. Das ist ja dann am Ende, was es so prägnant macht. Und im Vergleich zum DAO wirkt es halt, ich glaube, das ist schon diese, ja, die Rebsorte, die sich dagegen setzt, das ist schon ein bisschen weniger Säure und Frische. Ohne das jetzt schlecht machen zu wollen. Aber es ist einfach so ein gewisser Zug von Wärme, der im Beirada noch mit mehr mitspielt. Aber da passiert halt auch ganz, ganz viel. Wenn du jetzt die Nieuport-Weine siehst, ja, hast du ja teilweise jetzt auch Weine zwischen 12%. Das ist auch ganz super kernig interpretiert ist. Ne? Also der Puerino zum Beispiel, was der alte Name ist für Barger, das ist nochmal so komplett die Neuinterpretation, wo ich dann immer sage, das gibt ja natürlich so Visionäre des Weinbaus, die sind natürlich immer einen Schritt weiter als alle anderen. Das ist so, wie Alvaro Castro allen anderen voraus war, so ist es halt in anderen Regionen dann auch mit den anderen Winzern. Das ist ja dann manchmal auch das Spannende. Deswegen finde ich es ja auch gerade so toll, wenn Sommeliers nicht immer sich verpflichtet fühlen, über alles zu urteilen. Das finde ich persönlich immer sehr schwierig, also was heißt sehr schwierig, aber ich finde es immer eine große Gabe, wenn es nicht alles immer nur um eine direkte Bewertung geht, weil uns steht das ja oft manchmal. Natürlich wird von uns erwartet, dass wir Sachen einschätzen und in eine gewisse Kategorie heben, aber ab wann bin ich denn in der Lage, sowas zu verstehen und einordnen zu können? Vielleicht gibt es auch Dinge, die ich vielleicht gar nicht in dem Augenblick verstehe, weil mir der gewisse Zugang dazu fehlt und ich es im Gesamtkontext gar nicht richtig einordnen kann.
Das ist eine ganz, ganz schwierige Gratwanderung, weil du, wie du gerade schon erwähnt hast, oftmals dazu genötigt wirst, regelrecht ein Urteil zu fällen oder eine Meinung abzugeben, wenn man es teilweise ab einer gewissen Klasse ja auch von dir erwartet. Mhm. Und dann in dieser Meinungspräsentation immer noch eine gewisse, also auch einen Respekt zu wahren. Und nicht einfach nur schwarz-weiß. Sowas klingt natürlich immer ganz cool und ist natürlich auch immer, damit bist du natürlich auch polarisierend. Man kann sich an dir stoßen, dadurch hast du natürlich nochmal eine andere Präsenz. Aber der Respekt sollte dabei nicht fehlen. Also daher finde ich es bei, also so wie du es erwähnt hast, ganz, ganz wichtig, dass man die Bodenhaftung behalten sollte. Und das, finde ich, kannst du halt außergewöhnlich gut. Du hast eine Meinung, du stellst ganz, ganz viel dar, du präsentierst ganz viel, aber ich habe dich noch nie irgendwie übergriffig, unhöflich, deklassierend oder irgendwie arschlochmäßig erlebt, sondern einfach immer mit ganz viel Respekt und ganz viel, also auch Anerkennung dem Gegenüber, egal ob das Kollegen sind oder Produzenten oder wie auch immer. Und es ist halt so einfach, ein Arschloch zu sein.
Finde ich auch ganz, ganz wichtig, weil die Demut vor dem, was Menschen in teilweise Lebenswerken auf die Flasche bringen, ist schon was ganz, ganz Besonderes. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Menschen für gewisse Situationen keine Demut einordnen können. Was nicht heißt, dass man immer seinen Mund halten sollte. Da stelle ich mir auch oft die Frage, ob ich oft zu oft den Mund über gewisse Dinge halte. Aber ich dann natürlich schon sehr strukturiert und vielleicht auch manchmal in dem Augenblick einen Augenblick mehr drüber nachdenke, ehe dass ich sage. Aber ja, danke für deine Worte.
Ich habe schon das Gefühl, auch gerne, ich habe aber schon das Gefühl, dass du deine Meinung sagst und die Sachen, die dich halt ganz innig bewegen, auch ganz klar nach außen trägst. Aber man muss nicht über alles urteilen oder man muss nicht alles sofort sagen. Und wenn man dir dann zuhört, ist manchmal im Unterton viel mehr Kritik, als wenn ich jetzt einfach nur irgendwas sagen würde. Bumm. Weil da fehlt dann meistens die Substanz im Lauten. Aber egal, das wird jetzt
von, also kurzer Abschweif.
Ja, genau.
Ein ganz, ganz schönes Gebiet fehlt nämlich noch, was wir jetzt noch mal ein bisschen näher beleuchten, das Alentejo. Und da sind wir ja wirklich jetzt im Südosten Portugals untergebracht, ein sehr, sehr großes Gebiet. Da findest du auch, glaube ich, noch mal die größten Unterschiede. Also da kriegst du, da gibt es natürlich auch so kleine Weingüter, die dann auch mal wirklich nur internationale Rebsorten angebaut bekommen, die dann halt neu dahingesetzt wurden. Dann gibt es aber auch die, also zum Beispiel ein Weingut, was mir auch wirklich schon, glaube ich, seitdem ich in Portugal war und was auch viele sicherlich schon gesehen haben, ist Esporão. Das ist einer der Top-Produzenten auch mit dort unten, was immer für sehr spannende Rotweine steht. Aber auch gerade, also vorhin hatten wir das, ne, mit diesem sehr verbreiteten Preiseinstieg schon eine sehr gute Qualität liefert. Ne? Also da kommen dann auch nochmal so, so Rebsorten wie Rupeiro hörst du jetzt auch nicht so oft. Ne?
Stimmt. Also zum einen hat man dort von dieser Seite eine gewisse Vielfalt, was ich total spannend finde, dass ich das Alentejo eigentlich selten wirklich greifen konnte, weil es dort halt so eine unglaubliche Bodenvielfalt gibt. Also so, wenn du jetzt beim DAO von Granit redest oder eben bei Rada, wenn du da von Lehm und Kalk redest, ist es, finde ich, im Alentejo ganz, ganz schwer, das irgendwie zuzuordnen. Das liegt, glaube ich, nicht an der Größe, an diesen 40.000 Hektar, die wir dort haben, sondern es liegt mehr oder weniger an dieser Gesamtsituation in Portugal, dass du zwei tektonische Zonen hast, also das Iberische Massiv und die Atlantische Platte. Und dadurch allein im Alentejo 60 verschiedene Bodentypen hast, die teilweise parallel einhergehen oder übergreifend sind. Und allgemein hast du ja in Portugal hast du die größte Konzentration an verschiedenen Bodentypen pro Quadratmeter in Gesamteuropa. Also dadurch hast du ja schon eine gegebene Vielfalt. Und es konzentriert sich irgendwo im Douro und im Alentejo. Und das, finde ich, macht das Ganze wiederum spannend. Also auch wenn du dort eine moderne Rebsorte hast, die dort in den 80er Jahren auch gepflanzt wurde, dann hast du teilweise so unterschiedliche Interpretationen davon, dass es total spannend ist. Also es ist ein Gebiet, wo du viele Entdeckungen machen kannst und selber ständig überrascht wirst. Und ja, wie du sagst, für oftmals sind wirklich Kleintaler.
Ja, und du hast da halt auch, ne, das ist dann so eher der regenarmere Landstrich, ne? Deutlich weniger Regen wird da gemessen als natürlich im Norden. Ne? Das ist, macht natürlich ganz viel mit dem Wein und der Pflanze. Im Alentejo findest du auch Winzer, die mehr in großen Amphoren ausbauen, die einfach auch nochmal so eine ganz andere Aufbruchstimmung mit reinbringen. Ne? Du, ich finde, es hat immer was sehr auch Inspirierendes, weil es einfach auch da man merkt, dass es keinen Stillstand gibt.
Gerade mit den Amphoren, das finde ich eine total spannende Geschichte, weil die erst seit 2010 wieder zugelassen wurden. Mhm. Die haben sich so um die 2000 Liter ungefähr. Die älteste, meine ich mich zu erinnern, ist aus 1877, seit 2010. Darf man die wieder und werden die wieder aktiv genutzt? Und es gibt, glaube ich, um die 380 Amphoren mittlerweile wieder, die dort gepflegt werden. Und die stammen aus regionalem Lehm, das finde ich eben auch sehr, sehr schön, und werden dort vor Ort gefertigt.
Es ist halt alles ein, ne, wieder ein wichtiges Detail für Identität und Handwerk.
Weil wir gerade bei Begriffen waren. Also ich finde, wenn man über Portugal reden sollte, sollte man auf alle Fälle über die Piper reden, also dieses klassische Holzfassmaß im Douro-Tal. Die Fassgröße ist anders als in anderen Regionen 550 Liter. Und kann in den einzelnen Regionen unterschiedlich sein, zwischen 530 und 630 Liter. Und übersetzt heißt das im Prinzip fast Tonne Barrel.
Das liegt wahrscheinlich auch an diesem, an dieser etwas langgezogenen Form. Ne? Das ist nicht wie das so klassisch wie das, das Fuder an der Mosel, dass es schon ein bisschen runder daherkommt, sondern es wirkt immer ein bisschen noch länglich, ins Längliche gezogen. War mein Eindruck zumindest.
Durchaus. Und resultiert aus der Schiffsform heraus, also der Schiffe, mit denen der Portwein früher dem Douro runter aus dem Douro nach Porto gebracht wurden. Wenn du einen einzigen portugiesischen Wein zum Mut schicken müsstest, damit Außerirdische das Land verstehen, welcher wäre das denn bildlich? Du hast ja jetzt toll. Schon etliche genannt, die dich irgendwie beeindruckt haben. Also es war ja allein dein Weingedächtnis aus deinen Reisen, aus deinem Alltag ist ja schon unglaublich enorm. Hast du da einer, der herausleuchtet?
Ich würde wahrscheinlich, ich glaube, ich würde einen gut gereiften Vintage Port, auch wenn das jetzt, einen Vintage Port schicken, weil es symbolisch wäre für Geschichte, Terroir, Alterungsfähigkeit. Und alternativ ist auch ein ausgewogenes Douro-Rot-Repertoire zeigt, ne? Also was trockenes Rotes, aber ja, wahrscheinlich, doch, ich glaube, wahrscheinlich wäre es ein Batuta von Nieuport, ja. Dass jetzt Portwein gut reifen kann, dass auch die Rotweine sehr gut reifen können, aber was war das Älteste, was du aus Portugal als Weißwein je probiert hast?
Das ist eine wirklich gute Frage. Es war wahrscheinlich, ich tue mich da wirklich mit schwer, weil ich die meisten Sachen, wir haben teilweise Sachen gerne ausgeschenkt, weil sowas gerade zu Ziegenkäsen total spannend war. Aber ja, ich bin stimmt. wahrscheinlich beim selbst beim Soajero Alvarinho nicht über 5 Jahre hinweggekommen. Mhm. Also es ist ja ein Haus ist und in Kombination ja. mit Alvarinho, was ich sehr, sehr schätze. Also gerade auch so in diese Richtung des Granits oder selbst der einfache Alu finde ich ganz, ganz großartig. Aber die waren meistens leider immer recht jung. Mhm. Du hast ein passendes Beispiel? Du hast was richtig Knochenaltes probiert?
Ja, ich habe noch mal drüber nachgedacht. Ich muss sagen, es ist auch etwas, was ich nicht vergesse, weil es das Geburtsjahr von meiner Mama ist. Das ist 1958. Mhm. Busacco Branco, also von dem Weingut Busacco Palace, ja. also einem Schloss, was ja auch nochmal ein Monument im portugiesischen Weinbau ist, was so mit der Geschichte früher eigentlich Wein fürs portugiesische Königshaus produziert hat und wo, was auch schon wieder für die Klassifikation total spannend ist, Rebsorten aus 2 Regionen zulässt, mhm. nämlich aus dem Beirada und dem Douro. Und das war auch so ein Beweis wirklich, was, also man kennt das ja aus Spanien auch, von Trondonia, dass da die Weißen sehr, sehr gut reifen, aber das war für mich wirklich ein Beweis auch, wie zeitlos portugiesische Weißweine reifen können. Das war sehr faszinierend.
Durfte ich einmal probieren, also einmal im Restaurant, da war ich sehr begeistert, aber da weiß ich das Jahr leider nicht mehr, und einmal bei einer Wineplace-Präsentation, damals noch in der Cordoba in Berlin. Und da habe ich den das erste Mal blind probiert, als Hidden Treasure, witzigerweise, obwohl es auch einer der großartigsten Weißweine der Welt ist, muss man ganz klar sagen. Und ich war so, da haben wir wieder das Emotionale, ich war so berührt von dem Wein. Also der hat eine so eigene Identität, die man irgendwie nicht beschreiben kann. Und ich hatte so das Gefühl, also bei großen Weißweinen hat man, wenn man den Wein nicht mehr greifen kann, wenn er nicht dieses Plakative, dieses Fette hat, sondern dieses so fast, als würdest du Austern trinken. Und das Gefühl hatte ich bei dem Wein. Aber es war damals auch ein relativ junger. Ich wüsste nicht, wie alt er war. Aber dem traue ich auch in der Tat zu, dass der ja durchaus reifen kann. Den Rosé davon habe ich nie getrunken. Hast du den mal probiert?
Mhm, auch. Ist halt, das hat nichts mit einem fruchtigen, dropsigen Rosé zu tun, der an heißen Tagen gerne konsumiert wird, sondern eher wirklich ein sehr tiefgründiger, sehr in sich ruhender Rosé, der gar nicht unbedingt laut ist, der aber mit diesem Mundgefühl, so wie du es beschreibst, also wie du es gerade auch bei dem Weißwein beschrieben hast, das gerade auch beim Rosé der Fall war, weil das einfach, es hat so eine gewisse feinölige Struktur, ohne erschöpfend zu wirken, aber trotzdem so ganz viel Wein transportiert, ne? Mhm. Und das hat so ein bisschen so dieses, es hat so ein bisschen einen kleinen Anflug von barocken Noten, aber dann mit ein bisschen Luft wirklich auch ein unfassbarer Speisenbegleiter, weil das so, so komplex und ernst ist, ohne Kitsch, sehr empfehlenswert.
Großartig. Und Rosé ist natürlich ein riesiges Thema. Es ist immerhin ein fast ein Drittel der Produktion, die es dort gibt. Und das haben wir jetzt gar nicht besprochen. Also in diesem gesamten, nicht nur, dass wir Schaumwein vernachlässigt haben, auch Rosé. Und ich finde, neben den ganzen Drops- und Himbeer-Rosés gibt es da teilweise ganz, ganz spannende Geschichten, gerade auch in Portugal, selbst in den renommierten Gebieten, die total spannend sind. Vielleicht eine schöne Abschlussfrage. Welcher Teil des Weinlandes wäre für dich Pulp Fiction, also wild, vielschichtig, unberechenbar? Und welche wäre eher Casablanca, also klassisch, ikonisch, elegant?
Ja, also Pulp Fiction so, die wilden, ungeschliffenen, oft autochthonen Cuvées, ja. kleiner Douro-Produzenten oder so unbekannte Trauben aus abgelegenen Subregionen, ne? Also die wir jetzt alle schon mit aufgezählt haben. Das wäre für mich diese definitiv Pulp Fiction und Casablanca definitiv die klassischen Porthäuser und einige alte, elegante Alentejo- und Douro-Gewächse mit so richtig traditionellem Profil, so Cortes de Cima und ja, das wäre mein Casablanca.
Mhm. wir hätten, und da bin ich sicher, bestimmt noch 3-4 Stunden dranhängen können. Und gerade diese kleinen Gebiete machen ja eigentlich diese Individualität aus. Aber ich glaube, die Entscheidung war richtig, sich den größeren, den Hauptthemen zu widmen und das Kleine vielleicht irgendwann nochmal individuell aufzuarbeiten. Wir haben bald auch das Thema Portwein zusammen mit der Bärbel Ring. Und eigentlich ist Portugal ein Thema, wo man Folgen, mehrere Folgen, selbst in diesem 2-3 Stunden Format mitfüllen kann. Was aber essentiell war, und ich glaube, das kam ganz gut in der Folge herüber, wie emotional dieses Weinland ist und wie stark man berührt ist, wenn man sich einmal hat einfangen lassen. Daher meine große Bitte an dich, trau dich. Versuch dieses Land zu greifen, diese großartigen Rebsorten, diese einzigartigen Gebiete. Es lohnt sich. Die Entdeckungen sind großartig. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist Wahnsinn. Was man dort bekommt und was man alles entdecken kann. Und weil wir gerade bei Bitte sind, noch eine weitere Bitte, uns zu bewerten, wenn du es noch nicht getan hast. Uns zu folgen, uns auf Instagram zu teilen oder zu kommentieren, zu liken, einfach bei uns zu sein. Vielen lieben Dank dafür. Vielleicht auch ein kurzer Kommentar oder eine kurze Reaktion, wie dir diese Kategorie Deep Dive gefällt. Ob es dir viel bringt, ob es Spaß macht, dazu zu hören, ob wir noch tiefer gehen sollen, ob die Formate vielleicht sogar noch länger werden sollen, welche Themen dich interessieren. Hast du irgendein Thema, was du gerne verstehen möchtest und wo ich mit einem der absoluten Weinexperten unserer Republik drüber reden kann, darf und sollte? Schreib es mir einfach. Würde mich freuen, von dir zu lesen. Vielen Dank. Und auch ein großes Dankeschön an unseren Partner, an die Schlumberger Gruppe. Zu denen gehören die Handelshäuser Segnitz, Consiovini Schlumberger und natürlich auch das Privatkundenportal Bremer Weinkolleg. Sie unterstützen uns, sie begleiten uns, sie machen dieses Format möglich. Und so kann ich mich nach Nancy auf die nächste Woche freuen. Denn auch da heißt es wieder, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Nach dem Freitag ist vor dem Freitag. Und nach Nancy Grossmann und dem Deep Dive Portugal reisen wir nach Hamburg. Wow, das war ein Gespräch. Da kannst du dich wirklich mega drauf freuen. Es war lebendig, es war laut, es war, ich glaube auch voller Schimpfworte, aber es war halt anders. So wie er halt ist. Ich freue mich aus dem Kiosk in Hamburg auf Jonas Hauke.
Ich bin Christina Fischer, Sommelier, und ich habe in Köln gut 20 Jahre ein eigenes Restaurant mit offener Küche geführt und einer ziemlich großen Weinkarte mit vielen offenen Weinen, also hatte eigentlich immer mit Wein zu tun. Und das Weinland Portugal kenne ich auch schon ein bisschen länger. Und Nancy Grossmann habe ich kennengelernt auf einer Weinreise durch Portugals Anbaugebiete. Die Reise hatte Evangelos Pattas, ein richtiges Urgestein der internationalen Sommelier-Szene, organisiert. Und er hat es organisiert für die besten Sommeliers aus ganz Europa. 1-3 Michelin-Sterne, alles dabei. Ja, und ich, Sommelier ohne Stern, ohne Restaurant, aber mit Portugal-Erfahrung. Und wenn man eine Woche mit einer Gruppe von echten Weinfreaks in eine Weinregion eintaucht, lernt man sich ganz gut kennen. Nancy war damals noch im Rutz tätig. Sie hat 6 Jahre dort gearbeitet. Und irgendwann sind wir morgens auf im Vinho Verde auf der Adega de Moncau gewesen, also eine kleine Winzergenossenschaft, und haben gemeinsam verkostet und hatten dabei nicht nur jede Menge Spaß, sondern auch wirklich dynamische Diskussionen. Mit Nancy zu verkosten ist eine echte Freude, weil sie sich auf die Weine und auch auf die Winzer einfach total einlässt. Ja, sie ist meinungsstark, kein bisschen stur oder festgefahren, genau das Gegenteil. Nancy möchte die Materie begreifen, sie hat Lust zu lernen und geht die Sache mit einer geradezu ansteckenden Leichtigkeit an. Gute Selbsteinschätzung, sie weiß, welches Wissen ihr fehlt, und sie trainiert entsprechend diese Punkte und geht in die Länder und guckt sich die Gebiete an, die ihr eben noch nicht so ganz geläufig sind. Nancy ist charakterstark, sie schaut ihrem Gegenüber in die Augen, sie will es wissen, sie lässt nicht locker und stellt Fragen über Fragen. Nach einigen Tagen Weinreise werden die Sommeliers dann eigentlich immer ruhiger, vor allen Dingen ich. Und wenn man nach einem anstrengenden Verkostungstag am späten Nachmittag nochmal in einen Raum kommt, in dem sich 20 erwartungsvolle portugiesische, eher unbekannte Winzer mit ihren Weinen befinden, braucht man echt wie nur viele Charakterköpfe, die ihr Pensum mit erfrischender Unbeschwertheit und großer Neugier angehen. Nancy kann das. Also gehört habe ich den Deep Dive Portugal noch nicht, aber ich bin sicher, dass Nancy das Gebiet extrem positiv und mit all seinem Facettenreichtum darstellt, so dass man einfach Lust auf portugiesische Weine bekommt.